Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallo und herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 217 mit Felix.
Hallo.
Und Felix.
Hallo.
Falsch.
Ich habe es mal für den anderen Felix auch gemacht.
Ach so. Das wäre dann, ja, mit Ingo 1 bis 4, nicht?
Mit Ingo 1 bis 4, stimmt.
Leider ohne Ingo 1. Und meiner einer, Markus, einen schönen guten Abend.
Hallo, ja, Markus.
Ohne Ingo 1 dieses Mal.
Ohne Ingo 1,
stimmt. Ohne Ingo 1.
Aber Ingo 2, Ingo 3 und Ingo 4.
Ja, alle Ingos sind da. Bis auf der eine Ingo.
Bis auf ja. Tausenden Ingo.
Genau. Wie geht's euch?
Es war ein kurzer Zeitraum zwischen der letzten Sendung, habe ich das Gefühl.
Das
sagt
ja,
sowas nicht.
War,
das stimmt aber. Wir haben vor einer Woche gesendet, oder?
Es war kürzer.
Das war am Freitag.
Kürzer als üblich. Für mich deswegen. War es allerdings länger als üblich.
Ja.
Tja.
Ingo 2.
Warum bist du eigentlich nicht Ingo 0?
Ja, warum?
Ingo ist der Ingo.
Ja, aber wer ist Ingo 0?
Es gibt, also doch, eigentlich ist Ingo 0 und es gibt kein Ingo 1. Also kann man auf dem einen Screenshot sehen, den ich mal gemacht habe. Da kann man das relativ gut erkennen. Es gibt Ingo 2 und 3 und 4. Ja.
Ja. Schön. Gut, was war in dieser kurzen Woche?
Ja, aber willst du vielleicht noch erklären, wie das funktioniert, oder?
Hm? Ach so.
Wissen das die Hörer einfach, wie das mit den Ingos funktioniert?
Ah ja, also, das macht doch überhaupt keinen Sinn, weil wir senden auch nach YouTube und dort benutzen wir Studio Link und um die Namen ein- und auszublenden, gibt es quasi die Quellen und die heißen alle Ingo, weil ich die nur copy-pastet habe.
Und das ist schon
und deswegen
gut.
Heißen alle Ingo. Und ich habe einmal ein Screenshot irgendwo hin versteckt, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Findet bestimmt jemand wieder. Genau, also man kann uns auch auf YouTube hören, ganz komplett unbefreit.
Unfrei.
Also quasi unfrei. Genau, aber das funktioniert nur, es funktioniert als Backup auf jeden Fall.
Genau. Und auch, weil sich Leute schon beschweren im YouTube-Chat, wir haben natürlich auch einen IRC-Chat.
Warst du im YouTube-Chat?
Ja, logisch, weil zu jedem YouTube-Livestream gibt's halt automatisch einen Chat. Wir haben natürlich aber auch einen freien IRC auf Freenode.
Ja, und, genau, wir haben freien IRC und einen freien Stream.
Genau.
Im OGG-Format.
Funktioniert der OGG noch? Ich glaube nicht.
Keine Ahnung.
Ich glaube, wir haben...
Kann man ja lügen einfach.
Wir haben nur noch einen MP3-Stream, aber MP3 ist jetzt frei.
Ah, stimmt. Das ist nice. Hm? Ah, Gott sei Dank. Haben wir noch Glück gehabt.
Nochmal Glück gehabt, ja.
Bullet dodged.
Genau. Knapp, aber reicht gerade so.
Ja. Das war das eine Ding. Und das zweite Ding in eigener Sache. Wir haben downloadbinärgewitter.de, dort wo die Podcasts herkommen, in euren Podcast-Reader. Der ist jetzt umgezogen auf zwei Computer gleichzeitig. Nämlich einmal auf Ingo seine Maschine und zusätzlich habe ich das auch noch gemirrored und theoretisch sollte es jetzt super high available sein, weil Round Robin eingestellt ist.
Du hast das falsch verstanden. Was das jetzt heißt ist, wir haben doppelte Wahrscheinlichkeit, dass es ausfällt.
Ach
weil
so,
zwei
okay.
Computer.
Ah, das, nee, das ist doof. Ist das nicht, wie funktioniert das Round Robin dann? Entscheidet sich dann der Computer für den, also wenn ich als Client dorthin gehe, fragt mein Computer ja danach, welche IP-Adresse der downloadbinärgewitter.de hat.
Genau, und dann sagt er dem so, den, der gerade down ist.
Die beiden sind's.
Nee.
Übrigens.
Der gerade down ist, logischerweise.
Ja, aber der sagt immer übrigens die beiden und dann probiert mein Computer aus und probiert er nochmal, wenn er down
sagt
ist.
Sagt er beide? Sagt er nicht
ja,
nur?
Ja, der sagt beide.
Der einen oder den anderen?
Nee, er sagt, wenn du machst host downloadbinärgewitter.de, sagt er download is at address und beide.
Ach so.
Tja.
Dann kommt es vielleicht.
Und dann entscheidet er sich für einen, für den der gerade down ist. Und passend dazu muss man natürlich jetzt auch alles synchron haben, damit es Ja, genau, damit auch die neue Sendung dann da ist, wenn ihr die über uns abfragt aus dem RSS-Feed, weil das natürlich noch auf einer ganz anderen Box läuft. Und deswegen hat der Ingo eingerichtet in dem Auphonic, also in unserem Audioaufbereitungsservice, dass der jetzt hoffentlich auf die andere Box auch deployt, also auf den neuen, auf meinen Server auch. Und ob das funktioniert,
werdet ihr merken, wenn jeder zweite Download fehlschlägt.
Genau. Ja, oder also ist ja so ein bisschen unbestimmt. Das ist ja gerade das Ding. Ja, also wenn es nicht funktioniert, wartet einfach auf euren Feed-Reader, bis der nochmal versucht hat, in der Hoffnung, dass es dann funktioniert. Und ihr könnt das natürlich immer schreiben, dass es nicht funktioniert hat, ist ja wohl klar. Genau, das heißt, das ist jetzt doppelt so fehleranfällig, dafür aber auch der Traffic geteilt. Ist ja auch eine schöne Sache. Genau.
Sehr schön.
Was haben wir nach dem doppelten Leben jetzt zu den Toten?
Ja, es gibt einen großen, schwergewichtigen Dinosaurier-Toten diese Woche. Oh. Die CeBIT.
Nein, CeBIT. Das war meine Lieblings-Consumer-Messe.
Ja, aber erst nach diesem Jahr, oder? Also vorher.
Nö, die war davor schon immer cool. Also ja, ich fand die cool.
Ja, die war cool, aber richtig Consumer ist sie dieses Jahr geworden.
Ah, ja gut. Ist konsumiert worden.
Als Todesstoß.
Das stimmt. Die CeBIT ist abgesetzt worden.
Wart ihr da mal auf der CeBIT?
Ja, klar, voll oft.
Krass.
Das ist die lustigste Messe, weil das ist wirklich so eine richtige Consumer-Messe. Du gehst da hin und dann sind da große Fernseher oder, keine Ahnung, 3D-Zeug oder so oder irgendwie ein Computer oder neue Handys oder sowas. Und überall gibt's Swag. So voll, viel Swag.
Voll gut, da komme ich auch mal.
Ja. Das ist ein guter Plan. Reist einfach ein Jahr in die Vergangenheit und dann gehst du wieder auf die CeBIT.
Einmal die Zeitmaschine rausgeholt. Genau.
Tja, leider jetzt, das war's.
Ja.
This is why we can't.
Ich war aber in den letzten Jahren noch nicht mehr da. Das Internet hat alles aufgefressen.
Ja, es ist irgendwie so diese großen also früher war ja auch noch so mit großen Ankündigungen, die dann exklusiv auf der CeBIT waren und so, aber. Mhm. Heute
das leistet sich halt kein Hersteller mehr. Ja. Die Großen machen eine eigene Show draus. Die inszenieren das lieber selbst.
Ja, ja.
Und so große Messeneuheiten gibt es dann eigentlich nicht mehr.
Irgendwie auch ein bisschen schade, aber irgendwie auch praktisch. Also keine Ahnung, wer will jedes Mal auf CeBIT warten, bis irgendwie neue Phones kommen oder so.
Ja, das stimmt.
Ist halt auch.
Das ist halt so einfach die. Ja, ja, ist klar. Es gibt auch noch die IFA. IFA in Berlin. Mhm. Du hast auch so eine Consumer-Messe. Nicht ganz so groß, aber dafür gibt's immer Essen. Das ist immer ganz nice eigentlich. Also die haben so ein Untergeschoss, was komplett mit diesem Küchenzeug voll ist. Und da gibt's immer Showcooking und keine Ahnung, halt Snacks und so. Also da muss man nicht sich was zu essen holen vorher.
Ja.
Auch nicht danach.
Das Publikum ist eigentlich so eine, die IFA ist eigentlich so eine Publikumsmesse, so eine gute Laune-Show, oder? Das ist.
Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist einfach noch so das Gefühl, alles ist noch beim Alten. Und du kriegst was zu essen.
Hauptsache keine das.
Ahnung. Ja, also es ist so ein bisschen so wie ein Buffet. Kostet, glaube ich, 15 Euro oder so. Ich weiß gar nicht, wie teuer die jetzt gerade ist. Aber du brauchst auf jeden Fall, auch Getränke gibt's ja. Also es
nicht all nur inclusive Essen, eigentlich. Auch Getränke.
Ja. Und voll gut. Was echt wunderbar ist, auf der IFA gibt's immer Tüten. Und zwar nicht die schittigen Tüten, sondern so Stofftüten. Aha. Und das finde ich wunderbar.
Das sind dann Beutel, oder?
Ja. Habe ich auch überlegt, ob es anders heißt, aber mir ist es eingefallen.
Weiß nicht.
Also CeBIT stand übrigens für Zentrum der Büro- und Informationstechnik.
Vielleicht ist das der Grund dafür, dass sie es eingestellt haben.
Ja, wahrscheinlich haben irgendwie die Großen gemerkt, so, das heißt Zentrum der Büro- und Informationstechnik, wir machen gar nicht sowas. Nee, da wollen wir nicht hin.
Da wollen wir nicht hin. Also die Froscon macht ja auch immer coole Taschen.
Echt?
Muss man mal sagen.
Oder kriegt man die kostenlos?
Ja.
Logisch. Vielleicht komme ich zur nächsten Froscon.
Das lohnt sich. Ja, mittlerweile ist auch der Platz der Schlafplatz ausgebaut. Da ist mehr Platz, dass mehr Leute kommen.
Voll
das
gut.
Das ist wunderbar eigentlich.
Ja, ist perfekt. Und Ist ja nicht mehr lang. Ist jetzt noch kurz Kongress und dann ist ja quasi schon wieder Frostcon.
Genau.
Ja, davor ist noch dieses andere Ding, oder? Wie heißt es in Belgien?
Und nächstes Jahr ist Camp, ne?
Camp. Ah, nächstes Jahr ist Camp auch noch. Ha, so viele gute Sachen, da brauchen wir gar nicht so dringend die IFA, oder?
Aber es gibt was zu essen.
Das stimmt. Aber das gibt's auch, die IFA ist, die war erst, ich glaube, oder? Wann
war die? Keine Ahnung.
Irgendwie ist immer irgendwie Mitte des Jahres oder so. Ich glaube im August. Ich glaube, 20. August ist die immer.
Also war sie kürzlich, ja.
Ja, genau. Ja, kürzlich. August, wir sind im fucking November. Was September sind wir?
Also war sie kürzlich. Sehr schön.
Ja, kürzlich.
Naja.
Wenn bei dir kurze Zeiträume ein Jahr sind, dann ja.
Naja. Die Zeit rennt.
Hm? Ja. Naja, Cebit hat jetzt nicht mehr, aber IFA gibt es immer noch und die Froschkorn gibt es und das Camp gibt es und den Kongress gibt es und was gibt's noch? Die gibt noch so eine andere Open-Source-Messe, die irgendwie im Januar ist oder so, im Februar.
Die in Belgien, genau. nicht Frostcon, auch irgendwas mit, einfach Oscon.
Fosdem,
genau. Und dann gibt's noch die Oscon. Wo ist denn die Oscon?
In Oslo.
Ah, die Oscon ist die O'Reilly Open Source Conference.
Oh, really?
Oh, really?
Die ist allerdings in Portland, Oregon. Das ist ein bisschen weiter weg. Gibt's da nicht auch die Oscon Europe?
Sollte sie da nicht eher Orgcon heißen? Warum heißt die Oscon? Ne? Macht überhaupt keinen Sinn.
Open Source.
Wenn sie schon in Oregon ist oder so. Und von O'Reilly ist. Das ist echt verschenktes Potenzial.
Ja, es gab in 2015, 2016 gab es auch eine Oscon Europe. Gibt's aber nicht aktuell.
Ja.
So.
Aber nächstes Mal könnt ihr einfach bei der Verwertungsgesellschaft Wort bei uns, die wir noch neu zu gründen haben, anfragen nach tollen Wortwitzen für ihre Messe.
Fosdem ist auch riesig.
Ja, die ist groß.
Ja, die Fosdem ist echt groß. Da gehe ich vielleicht dieses Jahr auch mal hin.
Da bin ich wahrscheinlich.
Nehme ich mir jedes Jahr vor. Aber habe ich noch nie
geschafft. Anfang Februar.
Anfang Februar, ja. Was sagt dir die Zeit? Keine Ahnung, ich finde... 2. und 3. Februar 2019. In Brüssel. Ja. Was meint ihr, welche Messe stirbt als nächstes, welche nächste große?
Ich habe keinen Überblick über Messen. Insofern ist der Vorhersage Cebit ziemlich ist zum Beispiel schwer. Eine. Ja, das IFA, war fast ich sag die IFA. Letzte, die ich kannte.
Nein, die IFA darf nicht sterben. Das geht nicht ums Essen.
Das ist echt traurig. Echt traurig für dich, aber...
Nee, die IFA darf nicht sterben. So, was gibt's noch für welche, die sterben können? IFA?
Also ich glaube ja, dass viele von den kleineren Messen, die man jetzt nicht so kennt, die wandeln sich einfach in Konferenzen, weil dieses Konferenzformat schon noch sehr, sehr gefragt ist. Gefühlt gibt's das einfach immer mehr.
Mhm. Und Messen dann, sind eher so, ja, okay, gehst halt hin und dann guckst du alles an, aber Konferenzen sind halt so, du triffst Leute.
Ja, genau.
Das ist schon noch das was anderes.
War ja für Business früher auch Messen, nur sie wollen halt alle nicht mehr so richtig ausstellen. Weil
und du kannst auch einfach ins Internet gehen, ja. Also kannst du irgendwie was googeln. Ja. Oder DuckDuckGo. Ja, deswegen, deswegen denke ich auch, ja. Also es braucht Zeit irgendwie nicht mehr. Nicht mehr so dringend. Ha. So, na gut, das war der Tod, haben wir noch Untoten? Ist irgendwas wieder da?
Keine auferstandene. Das
Piratenpad ist immer noch da. Stimmt. Das ist schon schön. Aber ihr hattet Angst, dass wir es benutzen. Deswegen haben wir es jetzt nicht genommen. Aber nee. Ich glaube, das bleibt jetzt einfach für immer.
Ich habe nur gesagt, es ist voll unpraktisch, wenn wir es jetzt benutzen. Und dann, wenn Ingo die Shownotes rauskopieren will, dann ist es einfach weg.
Let's go. Aber so viel Glück, wie wir hätten, wäre es einfach in der Sendung kaputt gegangen. Was ja, wir halt auch gut. Schon ein paar Mal hatten jetzt.
Wäre halt auch irgendwie lustig, aber irgendwie halt auch doof.
Ja. Klassischer Fall von dumm gelaufen. Haben wir uns ja gegen gewehrt? Nehmen wir nicht das
dort. Wo sind wir jetzt? Wie heißt das Ding nochmal?
Django-Server.
Ja. Django-Server.
Beim Ingo.
Haben wir denn so gehostet? Gute Connections? Ach nee, das ist bei der Ingo das hostet, oder?
Genau.
So?
der Ingo hostet.
Das heißt, wir können ihn punchen, wenn es kaputt geht, das ist ganz nice.
Ja, irgendwie, der Ingo hostet den Server, aber irgendwie nicht das Pad, was auch ein bisschen lustig ist.
Lass uns das jetzt lieber nicht vertiefen, das klingt
genau, spooky. Genau, ist viel zu kompliziert. Lass uns zu News kommen,
genau. Die Leute verstehen, die wir verstehen.
Es gibt mal wieder ein CVE.
Oh, es ist irgendwas irgendwo kaputt gegangen, das ist natürlich nicht in Ordnung.
Genau. Ihr erinnert euch doch bestimmt an Lenovo mit, wie hieß das, Superfish, glaube ich, haben sie es genannt, wo sie Root-Zertifikate, also für SSL, einfach so auf allen ihren Clients so ein bisschen mitdeployed haben, wenn du irgendwie Software von ihnen installiert hast oder so. Da hat sich jemand gedacht, und zwar dieser jemand war Sennheiser, sich gedacht, das können wir auch, was die können.
Das können wir besser.
Das können wir besser und haben, ja, genau das Gleiche gemacht. Und man denkt so, ja, irgendwie, irgendwann sollte man doch
lernen, dass es eine dumme Idee
checken,
ist.
Ja, dass es vielleicht nicht so geil ist, mit seiner Software einfach ein Zertifikat zu bundeln und das dann als Root-Zertifikat einzutragen und zu trusten.
Und den fucking Key mitzuschicken.
Den Private Key mit in die Software zu packen. Ja.
Ja. Hey, wie hart kann man denn bitte verkacken?
Ja. Hatten das nicht hier die Leute von dem Anwaltspostfach auch gemacht? War das nicht genau die gleiche Nummer?
Ja. Aber die Frage ist, warum? Wer denkt, dass das eine gute Idee ist? Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht.
Ich habe da so eine Theorie zu, und die ist, okay, das sind Leute, die das mit diesen Zertifikats und Kryptogeschichten nicht verstehen wollen und sich nicht die Zeit nehmen, auch nur darüber nachzudenken, warum das denn jemand erfunden hat. Und dann als einziges Ziel haben, da oben dieses blöde Icon grün zu bekommen. Weiter denken
so,
die nicht. Nur
127.01 oder sowas. Dafür haben sie es ausgestellt.
Irgendwie muss das grün werden. Und dann basteln sie sich was zurecht. Ohne die Gründe, warum denn irgendwer sich diese Mechanismen so ausgedacht hat und so zu und warum man denn bei so einem Zertifikat zwei Teile hat und das alles zu hinterfragen. Das ist meine Theorie dazu.
Ja, ist das wirklich nicht wollen oder auch einfach nicht können?
Und ich verstehe vielleicht
einfach fehlende Sensibilisierung, dass sie sich gar nicht überlegen, also dass sie gar nicht drauf kommen, dass es überhaupt ein Problem ist.
Ja, genau, das meine ich mit nicht wollen. Also das ist kein bewusstes, das ist halt schon eine Form von Ignoranz, aber eben nicht auf dem Nicht-Wollen, so wirklich trotziges Nicht-Wollen, sondern zum Teil auch, ich muss halt nur das Icon da grün kriegen. Oder auf der anderen Seite kann es natürlich auch extremer Druck oder Stress sein. Mach, dass das läuft, egal wie, ich brauche das übermorgen.
I see.
Aber das ist halt schon echt.
Dann müssten wir das ja eigentlich gut finden, weil es ja dann so Sicherheit durch Ignoranz
wird zu unserem Titel passt. Definitiv.
Eigentlich ist Sicherheit durch Ignoranz.
Eigentlich müssen wir dem Ganzen eine Hommage widmen.
Ja. Das, ja. Okay, also die haben es dann quasi geschafft, ein Zertifikat auszustellen für 127.001, damit ihr CORS noch funktioniert, also dieses Cross-Origin Resource Sharing. Mhm. Weil ansonsten sagt nämlich der Browser, mag er nicht so gerne. Und dafür haben die quasi ein Root-Zertifikat installiert und ein Client, also ein 127.01 ausgestellt, was dann ihre Software verwendet. Aber, also.
Ja, ist halt, ich weiß halt auch nicht, wie man überhaupt auf so eine Idee kommt.
Also ich muss sagen, ich glaube, das Icon ist grün geworden und es hat dann funktioniert, ja.
Irgendwann wurde das Icon grün.
Alles geschafft. Dann wurde das Icon grün, ja. Ja, also es gibt von Secorvo, von der Security-Firma, die sind ja auch irgendwo, oder? Wo sind die?
Keine Ahnung.
Secorvo, die sind hier.
Ich habe das auch schon mal gehört, ich kann es nicht zuordnen.
Ich glaube, Secorvo. Ich glaube, die sind in Karlsruhe. Karlsruhe, genau. Ettlinger Straße 12 bis 14. Karlsruhe, ja. Da jetzt fügt sich alles wieder zusammen. Genau. Die haben es einmal zusammengeschrieben in der Secorvo Vulnerability Report Head Setup 06.docx. Haben das dann als PDF sich rausgeprintet und dann haben sie es auf ihre Webseite gestellt. Also, es gibt halt auch immer, ich weiß auch gar nicht, wie man darauf kommen würde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner sich so ein, also hat sein Headset und hat gedacht, Mensch, guck ich mal, was die Software macht. Sondern ich glaube, dass man sich gerne mal als so eine Consulting-Bude gerne mal einfach so solche Müllsoftware anschaut. Weil was erwartest du von einem Kopfhörerhersteller? Du erwartest davon, dass die Kopfhörer halbwegs anständig sind, ja? Und dann guckst du, welche Kopfhörerhersteller bringen dir noch Software mit, ja? Und dann kann es ja quasi schon nichts werden. Und dann guckst du dir sowas an. Und ich glaube, so haben die es gemacht. Einfach, keine Ahnung, von Lenovo gibt es bestimmt auch irgendwie ein Audio-Teil oder so von
ich, ja. Und oder dann jemand Paper darüber raushauen, ist halt auch Publicity. Das denke ich ja, auch, dass das mit logisch, zum Marketing gehört.
Also finde ich auch okay. Also kann man die Leute ja, ich meine, woher soll die Sensibilisierung halt kommen sonst? Und wenn du sowas machst, dann ist zumindest so meine Hoffnung, dass gewisse Leute das irgendwie halt auch mitbekommen und sich dann vielleicht mal damit auseinandersetzen. Und wenn sie dann mal so ein Problem haben, vielleicht ein bisschen mehr überlegen, als zu sagen, oh ja, lass uns da hier einfach irgendwie so Zertifikate machen und dann Key und den ganzen Scheiß einfach mitchippen und zack, fertig.
Also ich glaube ja, das war irgendwo ein Praktikant, der hatte als Aufgabe, als Studienarbeiter in den 3 Monaten, bitte einmal grün machen. Und dann hat er einmal grün gemacht.
Hat er 2 Wochen gebraucht oder so. Dass er OpenSSL die richtigen Parameter gefunden hat. Das ist echt traurig.
Das kommt drauf an, wo er angefangen hat. Wenn er wirklich bei Null angefangen hat, ist 2 Wochen völlig okay.
Ja, das denke ich auch. Nö, auch wenn er da seine 3 Monate bevor gemacht hat, wenn er Wirtschaftsinformatik studiert hat oder sowas.
Das war jetzt nicht politisch korrekt.
Nee, politisch hat es gar nichts zu tun. Ne? Gegen was?
Gegen Wirtschaftsinformatiker.
Aber was ist das für eine Art? Also,
das ist eine Art für sich, dachte ich.
Oh. Ah ja, okay, das ist kein guter Punkt. Ja. Nee, machen wir weiter. Wir haben...
Schnell.
Bailout. Wir haben... Nee, wenn ihr Wirtschaftsinformatik studiert, es gibt auf jeden Fall Anwendungsfälle für euer Studiengebiet.
Vielleicht nicht SSL-Zertifikate.
Jetzt hör auf, ich hab's versucht zu retten, jetzt hör auf. Amazon Graviton. So, da sind wir nämlich jetzt.
Ist das Gravität von... Amazon?
Ja, also die haben sind so schwer geworden, die haben so viel Geld, dass sie jetzt quasi eine eigene Anziehung, also quasi erstmal hingezogen wird zu Amazon. Und zwar haben sie ARM-Server in ihrem Angebot jetzt. Und zwar, also genau, Amazon hat ja dieses Cloud-Ding, die verkaufen ja nicht nur, weiß nicht, Pizza, Steine und Zeitungen und so, sondern verkaufen ja auch Server-Rechenzeit an dich.
Man kann das auch anders nennen. Sie betreiben das halbe Internet.
Sie betreiben das halbe Internet. Das andere halbe Internet wird von wem betrieben?
Den Rest Google, Microsoft den paar Hostern, die es noch gibt.
Und Ingo.
Ja, der ist einer von den
Ingo, der Django-Server betreibt. Ja, genau. Und natürlich von mir auch.
Ja,
den kaputten Teil von Download-Binärgewitter dann betreibt.
Die ganzen kleinen Self-Hoster. Ja, wobei dein Zeug läuft ja wahrscheinlich auch bei einem Hoster, oder?
Ja.
Schwach.
Oder?
Ja, natürlich läuft es beim Hoster, läuft nicht bei mir zu Hause.
Nee, aber du kannst ja Rackspace im Prinzip mieten und deinen eigenen Server mitbringen.
Ach so, nee, sowas.
Tja, schwach.
Aber dann würdest du ja trotzdem noch bei einem Hoster laufen,
nee.
Oder?
Nee. Du hast dann nur noch Einstellplatz im Prinzip.
Ja, genau. Oder? Dann hast du sozusagen keinen richtigen Hoster mehr, sondern nur noch einen Infrastrukturprovider, der dir die Leitungen und den Strom verkauft.
Genau. Ich glaube, das ist nicht mehr ein Hoster. Weil das könntest du ja im Prinzip auch bei dir zu Hause machen, nur ist der Infrastrukturprovider bei dir zu Hause normalerweise halt nicht so mit gutem Internet und...
Ja, also nicht mit gutem Upstream, das ist ja immer das Ding.
Ja, und nicht
Downstream ist natürlich immer pornomäßig.
Genau. Und irgendwie vermutlich hast du zu Hause ja auch nicht gerade so ausfallsicher Strom, redundant und noch einen Dieselgenerator, der anläuft, wenn Strom gerade mal weg ist.
Nee, das ist ja auch ökologisch voll nicht okay mit Diesel. Und
finde ich auch nicht
halt,
in Ordnung.
Kann ich das sollte bei dem Punkt einhaken, Downstream ist ja immer pornomäßig.
Ach so, ja, dein Downstream ist vielleicht nicht immer pornomäßig.
Tja, Markus, aber das klingt sehr nach einem Du-Problem, ne?
Ja, das klingt eher nach einem Ingo-2-Problem, was du da hast.
Nein, nein, also so schlimm getroffen wie den Ingo hat es mich nicht, aber also es könnte schon besser sein mit dem Downstream in Deutschland,
oder? Wie viel Downstream hast du denn?
An die 100 Mbit.
Jetzt habt ihr mal nichts. Oh. Also ich meine, es könnte immer noch besser sein, aber mit 100 Mbit bist du schon, glaube ich, gar nicht so schlecht dabei.
Ja, ja, das stimmt. Aber es ist halt nicht immer pornomäßig.
Aber, also ich meine, im Gegensatz zu deinem Upstream, welcher, weiß nicht, 2 Mbit oder so?
Nein,
ist, oder 4,
40, 5? 30 oder
40. 40, hoho. Na gut. Also mein Upstream ist immer richtig beschissen. Ich glaube, bei Unity Media habe ich 7 oder so.
Autsch.
Echt tragisch.
5 Mbit. Ja, ich muss jetzt mal irgendwie mir noch ein Skript aufsetzen, was hier auf eine vernünftige Dauermessung macht. Und dann kann ich auch verlässlich sagen, wie viel Bandbreite ich jetzt eigentlich habe hier.
Mhm. Ja. Also ich kenne da einen Trick, es nennt sich ja ZFS Send. Und dann siehst du ziemlich
dann
genau.
Immer noch langsam. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, aber du siehst halt, weil du dann, wenn du so ein 100 Gigabyte Fotos mal irgendwie von deinem NAS auf deinem Server backuppen möchtest, dann siehst du halt einfach, wie lange das geht und dann kannst du dir schön Durchschnitt ausrechnen über die, keine Ahnung, 3 Tage, die es dann gedauert hat.
Das stimmt.
Ich möchte aber innerhalb dieser 3 Tage meine Leitung auch nutzen. Also ich mache dann lieber über die 3 Tage verteilt 15 Messungen mit einem Skript, die jeweils kurz dauern, anstatt so eine Dauerbelastung.
Ja, aber das viel
realistischer. Aber du kannst es ja irgendwo einschränken, die Bandbreite. Aber dann weißt du halt nicht, wie viel du kannst.
Das stimmt.
Voll unpraktisch.
Ah, du kannst immer nur eins haben, entweder Vollgas oder eingeschränkt.
Genau, aber wir schweifen, glaube ich, ab. Was ist das
mit? Ich habe 6 Mbit übrigens, das ist ganz schön scheiße.
Der Punkt mit dieser Gravitation ist dass da Benchmarks durchgeführt werden. Und wir reden auch gerade über Benchmarks. Das passt also.
Ach so, ja, nee, erstmal ging es dazu, dass Amazon jetzt nicht nur diese x86-64 Server hat, sondern die haben sich neue Server angeschafft, beziehungsweise selber designt. Und zwar ARM-Server. Das ist quasi das, was in deinem Handy verbaut drin ist, nur als Server.
Die haben jetzt ganz viele Handys und benutzen die als Server.
Die haben so viele Handys jetzt in ihre Computer eingebaut. Graviton heißt es, glaube ich. So. Und zwar
ist das eines dieser heißen Dinge, die sie auf der Reinvent vorgestellt haben?
Vielleicht.
Die haben doch, die hatten jetzt ihre Hausmesse, die Reinvent
genau.
Irgendwo in den Staaten. Und da haben sie doch, was ich so mitbekommen habe, eine ganze Menge heißen Scheiß rausgehauen. Und ist dieses Graviton eins davon?
Bestimmt.
Eindeutiges vielleicht.
Okay.
Eindeutiges bestimmt. Ich glaube schon,
sehr.
Aber wer weiß das schon.
Wo kann man denn das sehen? Amazon Graviton. Wie heißt dieses Invent?
Re-Invent.
Also was sie bestimmt vorgestellt haben, ist dieses Firecracker, was irgendwie
was ist das schon wieder?
Dinge macht und wohl gut sein soll. Wenn man im Readme liest, steht da: Our mission is to enable secure multi-tenant minimal overhead execution of container and function workloads. Also das ist, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, ist so eine Art Kubernetes, aber halt in cool. Und in mit weniger Overhead und so. Und aber also ich habe es mir nicht genau angeschaut.
Hast du da irgendwann
nicht? Und mit nicht genau meine ich, ich habe irgendwie kurz übers Readme geschaut und gesehen, dass alle in
alle lieben
Twitter-Ding irgendwie drüber reden. Genau.
Okay, das muss gut sein. Wenn Leute drüber reden, muss sehr, sehr gut sein. Jedenfalls. Wieder zurück zu den ARM-Servern, zu quasi endlich ARM auf den Servern. Oh, sorry. Das war ja eine ganze Zeit lang so, beziehungsweise ist es eigentlich immer noch so, dass du ARM-Server nicht bezahlen kannst. Ja, also es ist quasi unendlich teuer, wenn du dir selber zum Beispiel einen anschaffen möchtest. Alles, was du bekommst, sind diese kleinen Arschloch-Crapboards, ja, also so mit so einem Rockchip drauf, was quasi auch in deinem Handy drin ist.
Oder das, was in manchen NAS drin ist.
Oder das, was in manchen NAS drin ist, genau, was auch ein Crapboard ist, ist quasi der gleiche Müll, aber du kriegst quasi keine schnellen ARM-Server.
Das oder das, was in deinem Raspberry Pi drin ist, sorry, ich lasse jetzt weiter.
Ja, ja.
Genau, was ist mit O-Droid?
Auch Müll.
Auch Müll.
Da ist, glaube ich, auch ein Rockchip drin,
auf der Skala
ja,
von Servern.
Ich glaube schon, ja.
Also, ich meine, diese Rockchips sind schon ganz cool, aber es ist halt nicht so ein richtig schneller Computer. Nee. Was du eigentlich gerne möchtest, sind so, weiß ich nicht, 64 Kerne CPU. Das, was du halt auch für Intel-CPUs bekommst, ja, also wenn du da quasi so ein CPU kaufst, ein Xeon, der dann jeweils 20 Kerne drin hat, dann hast du zusammen 40 physikalische Kerne in deinem Server, beziehungsweise 80 mit Hyperthreading, was aber jetzt natürlich immer ausgemacht wird, wegen Security, dann ist es quasi eine komplett andere Hausnummer als das, was du im ARM-Bereich bekommst. Da bekommst du quasi immer diese kleinen Crapboards. Und das ändert sich jetzt langsam. Deswegen rufe ich heute aus, 2019, das Jahr des ARMs auf dem Server, kann man das so sagen?
Genau, und passend dazu habe ich gleich auch noch, was ist mir wieder eingefallen, habe ich auch diese Woche gesehen, Scaleway. Mhm. Das ist auch so ein Cloud-Provider und ja. Die haben jetzt auch ARM von so V-Server-Dingern, die man sich klicken kann, von irgendwie 4 Kernen ARM V8 mit 2 GB Memory bis irgendwie 64 Kerne und 128 GB Memory.
Okay,
wo man sich dann stundenweise oder
wie viel besser, günstiger, was ist das jetzt im Vergleich zu dem, was ich an bisher also heute bei, an Servern denke?
Bei Amazon, bei AWS ist es ernüchternd. Das muss man jetzt leider mal so sagen. Von der Rechenperformance sind die ARM-Boards ein ganzes Stück schlechter als das, was du kaufen kannst bei Amazon als Intel-Boards oder als Intel-virtuelle Maschine. Da habe ich jetzt verlinkt von Foronix ein Artikel zu den Benchmarks, dann kann man schon gut sehen, wie viel mehr beschissen quasi diese ARM-Boards sind. Das ist aber kein Problem. Erstmal, also zunächst, weil man muss natürlich immer sich den Use Case anschauen. Also wenn du zum Beispiel Mandelbrot rechnen möchtest, ganz schnell auf deinen Servern, dann solltest du dir so eine ARM-virtuelle Maschine holen, weil die kann das viel schneller als die Intel-Geräte. Wenn du das nicht möchtest, wenn du irgendwas Normales machen möchtest, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Nginx hosten oder so, dann bist du wahrscheinlich mit einer Intel-Plattform besser aufgehoben. Aber das Gute ist quasi, dass es jetzt langsam kommt. Also ARM-Boards, also die ARM-Plattform, quasi dieser Standard, dass der sich langsam etabliert, ist prinzipiell eine richtig gute Sache, finde ich.
Also ich glaube, die Vergleiche sind auch nicht so ganz fair, weil gegen Intel-CPUs wurde jetzt halt irgendwie die letzten 15 Jahre oder so optimiert und gegen die ARM ist halt noch gar nicht, wenig bis gar nicht, und wenn du jetzt halt irgendwie nochmal 10, 15 Jahre optimieren würdest, so Compiler und so, bist du vermutlich gleich auf.
Ja, also ich denke auch, das wird langsam, aber es muss halt irgendwann anfangen und das macht's jetzt. Davor, wenn du es quasi nur auf Handys hast, dann
lohnt sich das halt einfach nicht. Das halt auch nicht zu optimieren.
Da kannst du nach Watt, also wie viel Rechenleistung das kostet, irgendwas auszurechnen, kann man dann optimieren, aber nicht auf Geschwindigkeit. Also Geschwindigkeit natürlich auch, weil je schneller du fertig bist, desto schneller kann dein Computer sich auch wieder schlafen legen. Aber es sind halt andere Optimierungsprozesse und halt andere Sachen, die du optimierst. Genau.
Okay, gut, jetzt von der Praxis. Ich kann ja nicht einfach x86 gegen ARM tauschen. Das knallt ja überall.
Doch. Nö. Prinzipiell schon, aber also
auch praktisch.
Ganz naiv gesagt, ich kann ja nichts, was ich auf einem x86 kompiliert habe, auf meinen Raspberry Pi schieben und da benutzen.
Nee, das stimmt. Nee, das nicht, aber so, du kannst es ja einfach auf ARM kompilieren und das funktioniert.
Also ja, eben, ich brauche dann eine Cross-Compiling-Suite.
Ja, oder du kompilierst es halt auf dem Gerät, wenn du einen schnellen Server hast.
Das genau, ist kein aber dann Problem muss ich mehr. Da aber wenn Sourcen hinschreiben und schrieb da keine Production-Packages hin.
Du musst
also
halt
wenn
einfach
du natürlich einen ARM-Integrationsserver hast, der die
genau,
Pakete dann
so genau, den brauche ich dann also
dann
vorne dran.
Ja.
Das heißt, also, ich muss meine ganze Toolchain alles auf ARM umstellen.
Ja.
Ja.
Also genau, es ist und auf, nee, heißt nee, auf das, jeden Fall
heißt
es
das
ist
dann
super
nicht eigentlich, dass man, dass vielleicht diese ganze Plattform im Kontext von AWS viel mehr auf zum einen diese zugeschnittenen AWS-Services optimiert ist und zum anderen für dieses für das Function as a Service beziehungsweise halt Serverless Programming, dass es darauf hinausläuft, weil ich da mich gar nicht mehr um die Toolchain darunter kümmere, sondern tatsächlich nur noch Funktionen irgendwo hinschiebe.
Ja, vielleicht. Also vielleicht ist es auch wirklich der Weg. Vielleicht hat quasi Amazon jetzt die Stromrechnung bekommen oder so, haben gesagt, oh, das haben wir ganz schön viel Strom, den wir verbraucht haben. Ich habe gehört, Handys verbrauchen fast keinen Strom. Lass mal ganz viele ARM-Server herstellen. So wie halt der Jeff Bezos ist, der so, ja, eine Zeitung, ich hätte gerne eine Zeitung und dann bam, Zeitung gekauft aus Versehen.
Whoops.
Ja. Und ja, vielleicht macht es quasi von, also vielleicht ist jetzt tatsächlich, vielleicht werden jetzt andere Faktoren wichtiger. Und wenn du natürlich darunter das komplette, also wenn du eine Million Server mit irgendwie deinem Lambda-Quatsch ausstattest, dann ist es natürlich vollkommen egal, was du da, was dann die Anwender damit machen.
Ja,
solange die da quasi
und dass
ihr
letztendlich
JavaScript
die Nachfrage danach groß genug geworden ist, dass sie jetzt sagen, super, wir können mit unserer Plattform tatsächlich machen, was wir wollen, weil die Leute fragen uns gar nicht mehr nach Basissystemen, sondern sie fragen uns nur nach einer Plattform für ihre Funktionen.
Ja, aber selbst wenn du ein Basissystem installierst, also Debian Jesse ist für ARM64, sind irgendwie 93% der Pakete haben sie gebaut.
Du musst dir aber trotzdem viel mehr Gedanken um alles drumherum
machen. Nee, du musst
machen.
Einfach den Quellen eintragen, du machst
Nein, nicht, nee, das eben Band. Nicht einfach. Du
doch,
musst
nee,
dir
das
um
ist, das
alles
ist, also
Gedanken
wir,
machen.
Ja,
nee.
Ja, das stimmt. Also pass auf, bei Nixos, bei Nix Packages ist es auch so, dass theoretisch alles auf ARM Arch64 baut. Ja, theoretisch. Mhm. Wir haben quasi einen Binary Cache, der komplett alle Pakete bereitstellen soll für Arch64. Praktisch ist es so, dass, weil jetzt gucke ich es mal kurz nach, hydra.nixos.org, aber ist total live, dass ein paar Pakete davon nicht bauen. Und jetzt gucken wir mal nach, wie viele nicht. So, gehen wir hier auf das aktuelle Set. Komplett live. Nix Packages. Oh, Gefühl, das ist zu langsam. Shit. Come on! Kann man hier noch eine Seite aufmachen?
Also unser Chat meint, Hetzner hatte auch mal ARM-Dinger im Portfolio, aber die haben sie wieder gestrichen. Offensichtlich ja. War damals noch mehr Krepel, nehme ich jetzt mal an.
Als so, was haben wir hier?
Aber also ich, keine Ahnung, ich habe ein paar, ich lasse ein paar Debian mit ARM, auf ARM, so ARM, so auf so kleinen Popel-Odroids laufen und ist halt,
manche Sachen funktionieren schon.
Also, ja, es gibt, also es ist bestimmt, du hast halt irgendwie, wenn du irgendeine obskure Software von irgendwas für irgendwas brauchst, ist die Wahrscheinlichkeit halt groß, dass da irgendwelche Dinge drin sind, wo sich halt wieder jemand gedacht hat, es wäre eine gute Idee, da irgendwie direkt Assembly Code für x64 reinzumachen, weil es dann schneller ist und so.
Mhm.
Bestimmt, aber so grundsätzlich, wenn du jetzt nur so mal so Basic-Zeug brauchst, sehe ich das echt nicht, dass irgendwie ARM sehr viel komplizierter ist als, also irgendwie die meisten der großen Betriebssysteme gibt's halt. Einfach so out of the box mit allen Features, kannst du einfach installieren.
Aber dann wirklich nur die Standardpakete, das darf man nicht vergessen.
Und halt, nein, und du brauchst vor allem also für Software, die du selber da drauf bringen willst, die du selber da drin, da drauf in Produktion halten willst, musst du dich mit der zweiten Architektur komplett auseinandersetzen, so wie du es mit jeder anderen auch tun musst.
Ja,
es ist genau. Eben zusätzlicher
und,
Aufwand.
Aber wenn du Python und Ruby und Perl und JavaScript und was weiß ich Code schreibst, ist das halt egal.
Nee,
das ist nicht egal.
Nee, überhaupt nicht. Mach mal bei einem komplexeren Projekt einen NPM-Install. Das sind nicht alles JavaScript-Bibliotheken. Da ist genug natives Zeug dabei.
Ja, aber das ist so. Für das meiste gibt es halt native Alternativen, die sind dann halt vielleicht ein bisschen langsamer und so.
Genau, es sind Alternativen und damit musst du dich wieder beschäftigen. Und das ist das, was ich meine.
Das ist echt tragisch.
So, also wir haben
man bekommt Dinge im Leben nicht geschenkt. Wirklich tragisch, wirklich tragisch. Ja, Entschuldigung. Ja.
Nee, also ich kriege jetzt leider keine Zahlen mehr raus, aber es sind um einiges mehr Art64-Pakete kaputt als x86-64.
Ja, das ist auch zu erwarten, aber ich meine, wenn du halt dann irgendwie dir einen Arch64-Server holst, dann kannst du
da drauf theoretisch auch bauen, aber dann musst du auf einmal Sachen debuggen, da hast du da vorher nicht dran gedacht, dass man sich darum kümmern muss.
Ich sage ja nicht, dass man das nicht hinkriegt, ich sage einfach, dass es ein massiv mehr Aufwand ist und ich glaube, dass das Ziel oder das, was dahinter steht, eben nicht
ist. Ich sehe halt nicht, dass es massiv viel mehr Aufwand ist. Ich sehe, dass es mehr Aufwand ist, ja, geschenkt, aber für, wenn du jetzt irgendwie so ein bisschen Webhosting und ein bisschen irgendwie deine Popel-Software portieren musst, sehe ich nicht.
Ich würd's mir nicht antun.
An der Front hat's eben keine Vorteile. Das ist eben das. Dann nimmst du halt gerade das, was bewährt ist. Sondern die Vorteile müssen woanders liegen. Und daher halt war dann meine Frage danach,
und
ob
Spaß.
Sie.
Ja, also wenn du.
Ist das nicht genug?
Nee, also klar, wenn du Spaß an neuen Sachen hast, geht das auf jeden Fall. Und deswegen finde ich das ja auch cool. Ansonsten hätte ich das Thema ja gar nicht angesprochen. Ich finde diesen Umstieg auf eine andere Architektur einfach voll interessant, weil es wirklich, es passiert mal was.
Ja, es passiert was in der Serverwelt. Auf jeden Fall, ja.
Weil es ist, keine Ahnung, wie ewig lange nichts passiert ist, ja. In diesem Server-Ding so, ja, du kaufst halt so eine Intel-CPU, fertig. Aber jetzt, wo quasi das alles so viele Probleme hat und wo dann ARM auf einmal auch eine Alternative wird, mit der man rechnen kann, wo es nicht so ist, so, ja, okay, Server kostet 5.000 €, ist trotzdem Müll, das ist schon cool. Also das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Genau, und das wollte ich quasi nur mal angesprochen haben. Genau, also du hast auf jeden Fall unter Art64 hast du echt komische Fehler, wo du denkst, so, okay, in Next Package ist es so, alle Pull-Requests, wenn du quasi ein neues Paket eingesetzt hast und du sagst nicht, baue es nicht für Art64, dann wird es erstmal versucht zu bauen von CI. Mhm. Und dann ist es halt ab und zu so, dann kriegst du halt irgendwelche Fehler, so, ja, missing bla bla bla, Header, irgendwas. Und du denkst so, ja, okay, cool. Na gut, dann disable ich halt Art64. Weil bevor du dich damit irgendwie so einem Kribbel auseinandersetzt, was dir eigentlich prinzipiell erstmal egal ist, ist es einfacher, das zu disablen und funktioniert das auch. Ja.
Ja, aber ich meine,
ist natürlich ein bisschen schade für die Leute, die das dann wirklich benutzen wollen, aber ja, es gibt echt Fehler, die man einfach am Anfang jetzt nicht so bedacht hat. Und alles, also wenn du so ein krebliges kleines Board hast und du keinen Binary Cache hast, der für dich deine Pakete baut, dann baut dein Computer die ganze Nacht.
Das ist so, ja. Ja, ja.
Das
halt nicht, um große Software zu bauen. Auf so einem kleinen Krepelboard. Da willst du dann vielleicht schon, wie heißen die großen da? Thunder X oder so? Oder
ja,
X2?
Es gibt ein paar. Es gibt von Packet.net, ich glaube, die waren eine der ersten, die haben Arch64-Server in ihrem Portfolio gehabt, aber die sind relativ teuer, wenn man die, glaube ich, mietet.
Ja, die sind alle relativ teuer, glaube ich.
Genau. Und das jetzt ist es quasi, hat man erstmal die Möglichkeit bei Amazon so ein Arch64-Server sich zu mieten, genauso bei, wie heißt es, was hast du da noch verlinkt?
Scaleway.
Genau.
Ich weiß aber nicht, ob die vielleicht auch einfach nur so ein Reselling von AWS-Kram machen.
Aber das war zu günstig, ich glaube nicht.
Dann vielleicht nicht. Keine Ahnung, ich das ist wirklich nur so an mir vorbeigeflogen. Ich habe mich da nicht weiter damit auseinandergesetzt. Und wenn man hier irgendwie wenn man sich mit einem ARM V7 zufrieden geben kann, dann bekommt man irgendwie so eine 4-Core-Maschine mit 2 GB Memory und 50 GB SSD.
Quasi so ein Odroid, oder?
Vermutlich, das könnte sein.
Also so ein kleines Kribbel.
So ein kleines Kribbelboard bekommst du für 3 € im Monat.
Und das ist schon echt cool, also das muss man jetzt auch mal sagen. Ja.
Das
ist cool, um es einfach mal zu testen. Das ist nice.
Das ist okay zum Rumspielen, das ist okay, um irgendwie so ein kleines Webding drauf zu packen, das ist okay für eigentlich irgendwie so ein IRC, wie heißen die? Ja, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. wo du so einen IRC-Agent hast, der sich für dich einloggen geht. Ein
Bouncer.
So. Genau. Für all so ein Kram ist, und halt natürlich zum Rumspielen, kann man schon mal 3 € im Monat locker machen.
Mhm. Also, 3 Monate ist, 3 € ist jetzt auf jeden Fall in Ordnung. Das ist quasi schon Kampfpreis.
Ja. Ah, nee, man bekommt sogar die mit V8 für 3 €. Was ist also da anders?
ARM7 ist jetzt, ist ja auch kein 64-Bit-System.
Genau, das ist ein bisschen verkrepelt eigentlich, wenn man ja, aber es gibt hier, ARM64, ARM V8, 4-Core für den gleichen Preis. Habe ich vorher irgendwie nicht gesehen.
Mhm. Unter Nix-Packages gibt es seit einem halben Jahr gibt es, Cross-Compiling mit eingebaut. Das heißt, du kannst quasi sagen, bitte bau mir folgendes Paket, zum Beispiel, keine Ahnung, Python 2.7 oder so, als Arch 64. Oder baust mir als ARM 32-Bit, also das ARM 7. Und das ist schon echt eine coole Sache. Und genau. Das haben auch nicht viele Distributionen, dass quasi Cross-Compiling mit dabei ist. Das heißt, du brauchst nicht mehr einen echten Computer, um deine Pakete zu bauen. Ich kann das mal mit verlinken. Cross-Compiling.
Ja, Cross-Compiling ist eine gute Sache, wenn es funktioniert.
Ja, und da ist es wirklich so, dadurch, dass es quasi im Unterbau ist, also quasi in den, wie Nix-Packages funktioniert, muss man sich nicht damit auseinandersetzen, muss man nicht sagen, okay, ich brauche irgendwie diese extra Toolchain und welche andere Quatsch, sondern dein Computer kümmert sich darum, dass das richtige Zeug zusammengesteckt wird. Das ist auf jeden Fall eine echt coole Sache.
Ja, genau so sollte es sein, weil sonst ist es meistens ein bisschen kaputt.
Ja.
So. Ha, kommen wir zu mehr Dingen, die kaputt sind. Kaputte Dinge. Zwar
Kaput.
GitHub. Nee, nicht GitHub ist kaputt. Hier, also zuerst mal GitHub Drama.
Drama, was gab's denn für genau. Drama bei
GitHub? Das sind eine Collection von
über
Issues.
Firecracker hinweggegangen?
Was war ein Firecracker? Stimmt.
Nee, haben wir drüber geredet. Niemand. Also
echt, was war das?
Ja, ich kann dir gerne nochmal das Readme vorlesen. Mehr kann ich nämlich auch nicht. Our mission is to enable secure multi-tenant minimal overhead execution of container
das waren nur irgendwelche Wörter.
Ach jetzt.
Das waren einfach nur Wörter, die aneinander gereimt
genau,
also hast du dann so, ja, ist fertig jetzt. Jetzt weiß ja jeder, was es ist.
Genau, meine Zusammenfassung wäre irgendwie, ist es so Kubernetes, aber neu.
Ach so, dieses Ding,
aber
ja, alles
ob's
klar.
Aber ob das wirklich ist und was es genau macht, tja. Habe ich mir nicht angeschaut.
Einfach Kubernetes nehmen, oder? Das
genau, aber es wurde auch auf dieser Amazon Reinvent vorgestellt. Und Leute haben gesagt, es ist gut, also muss es gut sein.
Na dann, klar, wenn irgendjemand meint, das ist eine gute Sache, dann muss es eine gute Sache sein.
Genau.
Weil ich meine, Leute im Internet würden uns ja nicht anlügen, oder? Das dürfen die ja gar nicht.
Hoffentlich nicht. Ist glaube ich, nicht erlaubt.
Wir haben ja noch nie Quatsch erzählt hier. Wo wir da berichtigt werden mussten. In der nächsten Sendung oder
bestimmt.
So. Stimmt. Nee. Ist uns noch nie passiert. Okay. Achso, genau, das war
Drama.
Dieses Firecracker. Alles
genau, klar. Das jetzt war dieses Firecracker. Genau, kommen wir jetzt zum Drama. Und zwar ist das so eine Collection von Pull Requests und Issues, wo es halt aus den unterschiedlichsten Gründen ausgeartet ist.
Okay.
Genau. Das ist schon.
Wie funktioniert das? Ist es automatisch? Wird das automatisch generiert oder ist es einfach der das
Nein, er kuratiert, glaube ich, hier die Liste von Hand.
Und ich finde, sowas könnte man schon durch Machine Learning irgendwie herausfinden.
Vermutlich
so.
Schon, weil
Schimpfwörter nimmst du ein.
Genau, Schimpfwörter, eine gewisse Länge.
Lange Threads, lange Issues.
Genau.
Und dann ist das geht auf jeden Fall.
Ja, aber er hat doch als Anspruch in der README geschrieben, without harassment. Und das ist, glaube ich, echt schwierig. Yes.
Aber dann könntest du eine Webseite with, explicitly with harassment. Das ist, glaube ich, einfacher dann.
Das ist definitiv einfacher.
Gegenstück zu GitHub Drama ist dann GitHub Llama. Oder genau, ich weiß auch nicht was.
Naja, das,
Okay, alles klar. Also er hat ja quasi Sachen rausgesucht.
Mit dem Namen. Genau, er hat das mal so rausgesucht und ich finde das passend, weil wir jetzt schon, wir haben gewisse von diesen Dramendinger haben wir auch schon besprochen, glaube ich.
Systemd, haben wir schon öfter mal drüber geredet.
genau. Aber warum es heute geht, ist auch so ein GitHub-Drama. Und zwar um den Event-Stream von Node.js.
Ist das da mit drin? Ja, Event-Stream ist natürlich mit drin.
Natürlich.
Ich bin jetzt auch echt gewundert.
Ja. Event-Stream ist eine JavaScript-Library, die vermutlich irgendwie Event streamt oder so.
Websocket-Zeug bestimmt. Leute lieben Websockets.
Ja, irgendwas. Irgendwas mit Streams. Und der Maintainer, der das damals gemacht hat, hat irgendwann gesagt, ja, hat er nicht mehr so Lust und so. Und irgendjemand hat ihm angeboten, das zu maintain. Und dann hat er gesagt, ja, hier hast du Commit-Rechte.
Mir doch egal.
Mach doch. Und hier hast du die Permissions, um auf NPM zu deployen. Und fertig. Und dann hat der Typ, der dann die Rechte bekommen hat, hat gedacht, cool, kann ich ja gleich mal benutzen. Und hat sich dann, jetzt musst du sagen, ich habe gedacht, er hat irgendwie so ein Bitcoin-Mining-Ding sich reingebaut, das dann halt einfach immer mit installiert wurde.
Es war ein Bitcoin-Stealer. Also es war quasi ein Tool, was nach Bitcoin-Wallets auf deinem Computer sucht und die dann...
Ich hatte das noch anders verstanden. Und zwar hatte ich das als gezielte Attacke auf diese eine Bitcoin-Wallet, die im Browser läuft und auch diese Library benutzt. Dass es darauf
abgestimmt war. Also das kann ja auch sein, aber prinzipiell geht es darum, dass deine Bitcoins klaut, nicht, dass es Bitcoins meint.
Nee, genau, es geht um Bitcoin klauen, aber nicht um, also weil das würde ja auch mit dem Sandboxing nicht so ohne weiteres funktionieren, dass es wild auf dem Rechner rumsucht, na, Dings, sondern das war eine Attacke gegen die, jetzt weiß ich leider nicht welche Wallet, genau, gegen eine Wallet, die auch EventStream benutzt hat. Und interessanterweise haben halt alle anderen Projekte diese verseuchte Bibliothek jetzt drin und man ist sich nicht so ganz einig, ob das eben auch da Seiteneffekte hat oder nicht. Okay. Das war mein Kenntnisstand. Aber
ach so, ja,
ich habe es nur in Projekten upgraded und zugesehen, dass es nicht mehr da ist.
Genau.
Und
hat man da so eine Nachricht bekommen von GitHub?
Von GitHub nicht. Wenn du in der Zeit, wo das aufgetreten und bekannt geworden ist, hast du von NPM den Hinweis bekommen, dass es ein Audit-Warning, ein Audit-Error gibt und du bitte deine Dependencies anschauen sollst. Und das Schlimme ist, dass die wenigsten Leute darauf wirklich achten.
Ja klar, weil das läuft ja immer noch.
Man muss tatsächlich sein CI-System so eingestellt haben, dass bei einem
Audit Warning
von dem Level, der Bildfehl schlägt.
Also ich finde auch, das sollte einfach NPM sagen, übrigens jetzt als Geburt.
Genau, und noch anders läuft es natürlich, wenn man konsequenterweise nicht mit jedem Bild ein komplettes NPM-Install macht und das halbe Internet runterlädt, damit man alle Libraries wieder da hat, sondern die lokal cached oder vielleicht sogar für seinen Satz an Dependencies nur dann einen neuen Docker-Container zum Bauen seiner Applikation neu bauen lässt, wenn sich was an den Dependency ändert, damit man nicht diese Download-Orgie jedes Mal neu machen muss. Und dann in dem Fall bekommt man natürlich das Warning auch nicht, weil es einfach weggekapselt wurde.
Das ist praktisch.
Tja, also man muss definitiv doch noch zusätzlich zu seinem normalen CI-System noch ein Dependency-Monitoring-System am Start haben, was einem zum einen über Updates, über kritische Security-Patches und eben auch über solche erkannten Schadcode-Sachen in den Bibliotheken.
Auf alles muss man immer aufpassen.
Ja.
Aber man kann es ja auch wegignorieren. Man kann aber sagen... Das ist ja nur diese eine Wallet oder so, keine Ahnung, das ist ja scheißegal, ja, haben wir gar nicht.
Härter ignorieren. Sicherheit durch Ignoranz.
Sicherheit durch Ignoranz, echt. Aber wann ist denn das reingekommen, vor wie viel Wochen oder Monaten, diese Schadsoftware? Weil dann kann man ja quasi rechnen, wie wahrscheinlich das ist, dass du es dir eingefangen hast, weil wenn du öfter baust, aber nicht so oft, dass es dann letztes Mal reinkam und jetzt nicht mehr...
Wie war das am 26.11., also vor 9 Tagen, vor 9 Tagen wurde das GitHub-Issue dazu eröffnet.
Und wie lange ist es dann her? Also, ist das letzte Release gewesen?
Ja, genau.
2012 war Release 3.05 und dann 30. September 400. Und irgendwo dazwischen.
Ja, Moment, es gab auch 334 und so, also nach 305
gab es
schon noch.
Aber die gab es nicht in dem GitHub. Im GitHub ist 305, dann 400 und dann 401 released worden. Das, davor wurde es von diesem anderen Typen maintained, oder?
Also ich sag mal
von,
30.
Von Mr. Hacker Guy.
Ja, ich sag mal 30. September.
Ja, da kann man aber schon mal Pech haben. Ne?
Gut, gerade. Ja, es kann schon mal. Ja, es ist vielleicht Zeit, mal zu schauen, ob man das braucht und irgendwie abzudaten. Könnte man schon mal machen.
Ja, also das, also jetzt, wo das passiert ist, sollte man wirklich drüber nachdenken, wie man mit solchen
oder
Themen
die Version von vorher benutzen.
Wie man mit solchen Themen wirklich umgeht. Library, ich meine, es ist immer so, dass du irgendwo random Libraries, also quasi Vertrauen, an irgendwelche Typen im Internet vergibst und dieses Vertrauen wird halt gegebenenfalls dann irgendwann nicht mehr aufrechterhalten von denen.
Also das,
wie man mit solchen Sachen umgeht dann.
Das Problem ist ja halt auch, du vertraust nicht nur dem, der die Library macht, sondern du vertraust auch gleich allen mit, den der die Library gemacht hat, auch vertraut. Weil er halt irgendwie
oder,
seine Library aufbaut
ja.
auf irgendwie 30 Milliarden anderen. Und ich sehe bei NPM da halt oder beziehungsweise halt im Node-Ökosystem schon so ein bisschen ein Problem, dass sie da halt alles in sehr kleine, also die haben ja wirklich Pakete, irgendwie so IsArray, was halt irgendwie 3 Zeilen Code sind. Und das wird irgendwie mehrere Millionen Male runtergeladen und ist irgendwie in keine Ahnung wie viel Paketen drin.
Ja. Und das ist das Problem, dass halt sehr viele Leute in ihrer Informatik, na, ich will jetzt nicht mehr Informatik, in ihrer Anwendungsentwicklung, Ausbildung.
Wir dürfen nicht sowas sagen. Es gibt nur Hass später.
Ich frage ja nur.
Nee.
Gesagt
nicht
bekommen, dass sie einfach Software zusammenstöpseln sollen und nicht Software entwickeln sollen. Und wenn du halt nun mal nur gelernt hast, Software zusammenzustöpseln, dann suchst du dir für jedes kleine Problem eine Bibliothek und stöpselst sie zusammen, anstatt eben, wie du das gerade gemacht hast, zu hinterfragen, ob du das auch gerade selbst programmieren kannst. Ich kenne Leute, die machen das krasse Gegenteil, die versuchen Zero-Dependency-Projects zu schreiben. Das ist sehr nah dran am, oder nein, das ist praktisch das gelebte Not-Invented-Here-Problem.
Das ist halt auch nicht okay.
Das ist auch nicht okay, genau. Das
aber
ist
vielleicht
so,
können wir was dazwischen finden.
Ja,
das da
ist ein gesunder Mittelweg, definitiv.
Ja. Also, und was ich im Node-Ökosystem auch irgendwie warum viele andere, also zumindest ich das Gefühl habe, dass das bei vielen anderen Sprachen nicht so das Problem ist, ist halt, dass viele andere Sprachen halt irgendwie so, beispielsweise Python, halt eine ordentliche Standard-Library hat, mit halt so Dingen wie, ist es ein Array? Und die Standard-Library wird dann halt irgendwie von der Python Foundation und so übersehen. Logisch könnte da auch jemand hingehen und da irgendwie Shardcode einbauen, aber es ist halt viel schwieriger, als irgendwie ein Node-Modul zu finden, was in ganz vielen Dingen drin ist,
jetzt,
und der Maintainer keine Lust mehr hat, das zu maintainen.
Ja, jetzt muss ich aber schon mal sagen, dass ich vor 2 oder 3 Folgen von jemandem hier in der Runde ausgelacht worden bin, weil die Core-Library von einer Plattform JPEGs erzeugen kann.
Ja, ich habe dich ausgelacht deswegen. Das war vollkommen
ist auch okay. Ist auch
was, brauchen wir nicht. So ein Quatsch.
Ist auch okay, ich würde dich dafür auch auslachen.
Ist nicht okay, Mann.
Das ist völlig okay, weil dann kann mir keiner Shardcode dafür reinschleusen, dass ich eine JPEG-Library brauche.
Okay. Nee, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, riech ich es auch.
Ja, ich glaube, und jetzt könnte man natürlich noch ein bisschen weiter, wenn wir sowieso schon hier am Bashen sind, ein bisschen weiter ausholen. Das Problem ist halt auch, dass viele Leute Software zusammenstöpseln, die das wirklich nie gelernt haben, so Physiker und Mathematiker und andere Leute.
Mhm, ja. Aber die machen das trotzdem, die schreiben trotzdem Code.
Yes, Biowissenschaftler.
Okay. Das ist auch toll.
Also das ist auch aber gut. Jeder sollte programmieren können und jeder sollte sich damit auseinandersetzen. Dafür ist es viel zu wesentlich in der modernen technologisierten Welt. Aber jeder sollte dann an irgendeinem Punkt auch erzählt bekommen, wie wichtig es ist, dass wenn man Software irgendwo produktiv legt, dass man dann sehr genau sich darüber bewusst ist, was für ein fragiles Geschöpf man da in den Händen hat.
So fragil. Deswegen ist okay, wenn irgendwelche Bioinformatiker das quasi so handhaben. Ja, weil da kommt dann halt irgendwie raus, ja, irgendwie, keine Ahnung, was die machen, ja, irgendwie so DNA-Zeug oder so. Und da kommt da raus, yo oder no. Und dann, dafür reicht's, ja. Dafür kann das auch irgendwie Event-Stream drin haben, was irgendwie JavaScript.
Zusammengesteckt mit Event-Stream und das sagt dir dann, ob du einen Schnupfen hast oder irgendwie was Schlimmeres.
Genau. Also, hast du Schnupfen oder ein Tumor. Was Schlimmeres, keine Bitcoins mehr.
Ja, und sie haben keine Bitcoins.
Aber das ist gar nicht
so
schlimm.
Da ist es dann ja auch so, das ist ja alles dann, also dann, da würde ich dann einfach davon ausgehen, das sind Leute, die sind irgendwie in der Forschung und Entwicklung und die probieren mal was aus und dann kommt da ein Algorithmus raus, der irgendwie funktioniert und den geben sie dann vielleicht an die Industrie weiter oder an ihren Arbeitgeber und dann wird das hoffentlich halt anständig gemacht mit irgendwie JPEG rausrendern oder so, ist das nicht in der Stadtlibrary. Halt irgendwie sowas. Ja. Und das ist dann in Ordnung. Also das geht klar. Es gibt Leute, die dürfen sowas, aber es gibt auch Leute, die dürfen sowas nicht. Ich sehe das aber auch mit diesen ganzen JavaScript-Libraries so. Viele Libraries sind halt aus einer anderen Zeit. Da war es quasi geil, irgendwie JavaScript, dieses ganze Node.js-Zeug zu machen. Und dann haben die Leute keinen Bock mehr drauf. Und dann haben die natürlich auch keinen Bock mehr drauf, ihre beschissenen Libraries zu maintainen, auch wenn die noch 100 andere Leute ist oder sagen wir 100.000 andere Leute das weiter benutzen. Weil sie halt quasi dann irgendwie zu anderen Sachen gewechselt sind. Zum Beispiel zu Java oder so.
Ja, das ist das Missverständnis, dass Firmen tatsächlich meinen, Open Source Software wäre kostenlos.
Nee, Open Source Software ist nicht kostenlos.
Ja, genau. Und das ist der Punkt. Wenn die sich so genauso für die Open Source Software, die sie im Portfolio haben und nutzen, engagieren würden, wie sie es für ihre lizenzierte Software tun, über die Lizenzgebühren, die sie zahlen, dann würden so Sachen, dass jemand an jemanden, den er nicht kennt, Commit- und Publish-Rechte übergibt für eine Bibliothek, die von unglaublich vielen Menschen benutzt wird, würde das nicht passieren, weil dann da jemand in die Bresche, viel früher in die Bresche springen würde, der diese Bibliothek eben intensiv einsetzt und ein ganz klares Interesse daran hat, dass sie gut gewartet ist.
Ja, oder dass der quasi, dass der Maintainer oder Entwickler dafür Geld bekommt und sagt, nö, ich mach das weiter, ich muss das doch jetzt nicht abgeben.
Ja, oder das, genau.
Also das kann man ja auch noch sehen. Ja, also das denke ich, also es muss ja auch noch nicht, muss ja quasi gar nicht eins zu eins mappen, sondern halt quasi einfach nur das Einsehen, dass quasi Open Source ja nicht kosten, also kostet halt nur im ersten Schritt nichts. Ja. Aber es muss halt, wenn du das länger als irgendwie 10 Minuten für dein Bioinformatik-DNA-Schissel benutzt, muss man halt doch trotzdem drüber nachdenken, wie das dann weiter gewartet wird, was du da einsetzt.
Genau, und halt auch irgendwie hin und wieder mal seine Dependencies reviewen und sehen, oh, ich habe hier mal was benutzt und das war damals vielleicht auch maintained und jetzt hat der, ja, jetzt ist halt vielleicht nicht mehr maintained und dann heißt das halt auch, dass du irgendeine Dependency, worauf du irgendwie Dinge aufgebaut hast, vielleicht austauschen musst und das halt Arbeit und das halt ärgerlich, aber
oder dass du die halt selber weiterentwickelst, ja, quasi, dass du selber dort davon Maintainer wirst.
Genau, dass du dir forkst und sagst, mach ich selber oder irgendwas. Tja. Sonst wird das halt immer wieder passieren und es ist jetzt ja nicht das erste Mal und es wird auch bestimmt nicht das letzte Mal sein, dass das passiert. Ja. Genau. Ich habe hier noch sein Statement verlinkt. Vom Typen, der die Commit-Rechte weitergegeben hat.
Was hat er gesagt? Mir doch egal.
Ja, genau. Und ich finde es schon ein bisschen lustig. Seine Reaktion war auch irgendwie so im Issue drin, so ja, er hat die Commit-Rechte weitergegeben und dann kann es nicht mehr publishen, das ist ihm eigentlich egal. Sollen Leute machen, was sie wollen.
Ja.
Und das ist halt so, wenn du Open Source Software hast, der Maintainer hat halt keine Verpflichtung dir gegenüber irgendwas zu machen.
Die Sache ist, das steht in der Lizenz drin. Genau. Und das macht es eigentlich nur viel lustiger. Without warranty and liability. Oh oh, stand einfach in der Lizenz drin, die du unterschrieben hast.
Genau. Ja, wobei blöd. die lauteste Kritik ist tatsächlich dann die darunter, die sagt, es an jemanden zu übergeben, den du nicht kennst und trotzdem das Repo und die das Publishing unter deinem Namen zu halten. Ist ja okay. Das, ja, das ist eine Kombination, die schräg ist. Nee, das wenn, ist schräg, guck mal, wenn, das, wenn er es so abgibt, dann sollte er das deutlicher machen, indem er den Namen wechselt.
Ja, das finde ich auch. Das ist also, okay, aber
ich meine,
er hat keine Verpflichtung dazu.
Nee, ja, hat er nicht. Also ja, ich sehe schon ein, das wäre halt nett, wenn er das machen würde und sagen würde, hier, es läuft halt unter deinem Namen, aber würde das irgendetwas ändern? Es würde dann halt einfach unter einem anderen GitHub-Account laufen.
Das stimmt, das merkt auch niemand.
Es dann, würde ja. halt, das, es löst halt das Problem so absolut gar nicht. Und ja. das, also das sehe ich irgendwie nicht so ganz, weil ja, also ja, dann ja. steht halt ein anderer GitHub-User davor. Drin, ne?
Ja. Tja, und? Ja, aber du müsstest bewusst switchen. Du fängst nicht die ganzen Leute.
Du machst einfach npm install und dann kommt das neue Paket. Du switchst gar nichts.
Nein, wenn das unter einem anderen Username gepublished wird.
Ah ja, gepublished schon, aber das GitHub-Repo.
Das GitHub-Repo liegt dann ja auch unter einem anderen Username.
Fürs GitHub-Repo hat er, glaube ich, auch noch Rechte gehabt. Es ging jetzt um das NPM-Publishing-Zeug.
Ja, das NPM, also ja, theoretisch müsste man sagen, er müsste das unter einem neuen Namen publishen. Er müsste das forken und dann unter einem neuen Namen publishen. Aber
ja, das ist halt auch ärgerlich. Das kann ja auch jeder machen. Also ich könnte es jetzt auch sein Shit-Ding forken unter meinem Namen.
Genau, welches ist dann das Offizielle? Das willst du ja auch nicht. Du willst ja nicht, nur weil der Maintainer gewechselt hat.
Du willst, wenn das so wechselt, weißt du, wenn das eine smooth Transition ist.
Wer soll denn das kontrollieren, wie es jetzt gewechselt hat?
Es geht ja nicht um Kontrolle, es geht um Ethos. Klar, es ist halt ein Ökosystem, du kannst es nicht kontrollieren.
Ja,
es geht halt darum, wie macht man es denn richtig? Wenn ich das an jemanden abgebe, den ich nicht kenne, der völlig außerhalb meiner Wahrnehmung steht, wo ich nicht einschätzen kann, was damit passiert oder auch, und das vor allem, wenn ich das auch so leichtfertig abgebe, dann ist es völlig gerechtfertigt, wenn das dann hinterher unter einem neuen Namen gepublished wird. Wenn ich das an meinen Kollegen, mit dem ich seit 5 Jahren zusammenarbeite, abgebe, weil ich mich in dem Thema nicht mehr bewege, sondern der jetzt da tief drin ist, dann kann das unter dem gleichen Namen weiterlaufen, weil dann habe ich es an treue oder an viel bekanntere Hände übergeben, als das hier passiert ist.
Also die Sache ist quasi, das könnte jetzt immer noch genauso passieren, nämlich ich forke irgendeine bekannte Library, sag, das ist jetzt nicht Version 3, sondern Version 4 und Leute wollen immer die neue Version haben. Und wenn du quasi jetzt installierst und dann sagst, ah, hier ist Version 4 von diesem Ding oder Version 3 von dem Ding, dann nimmst du halt Version 4 und ja, also das Nachvollziehen ist halt auch relativ schwierig, denke ich. Aber das ist so ein Ökosystemproblem im Allgemeinen auch. So nicht, wie man das gut lösen kann. Kannst, keine Ahnung, Trusted Users haben, sowas wie bei Arch Linux, die, weiß nicht, heißen die Trusted User
auch? Ich denke, wir brauchen ein Web of Trust.
Oh, erzähl mir mehr.
Ja, da könnte man bei CA Cert nachfragen. Die haben da Erfahrungen, wie man sowas etabliert. Die habe ich auf der FrostCon getroffen. Erzählte ich davon?
Nee. Wollten die dich signieren oder so?
Die haben mich assured.
Und jetzt?
Jetzt bin ich Assurer. Jetzt kann ich euch auch assuren.
Aber es ist ja nur die Assurance, dass du derjenige bist, der du ausgibst zu sein.
Richtig. Und wenn aber, also das, lassen wir es sein. Du kennst das Konzept, wir wissen, dass es gescheitert ist.
Aber die Leute gibt's immer noch, oder?
Ja, das ist das Gute an der ganzen Sache. Es gibt immer noch die treuen Kämpfer.
Das ist auch schön, da hat jeder sein Hobby. So ein bisschen wie so Eisenbahn in einem Keller oder so. Es gibt halt Leute, die mögen das.
Modelleisenbahnen sind toll, ich habe nur keine Zeit dafür.
Tja, weil du die ganze Zeit Show hast jetzt.
Ja, genau.
Ja. Na gut, haben wir dieses Thema durch. Ich denke, das
Eventstream.
Eventstream, traurige Geschichte.
Ja. Ach so, ja, es war wirklich überall drin. Also es war, von irgendeiner relativ low-level liegenden oder relativ in jeder Boilerplate enthaltenen React-Bibliothek war das auch eine Dependency. Mhm. Deswegen, glaube ich, hat das auch so eine Welle geschlagen, weil es darüber sehr weit verbreitet war.
Wie viel hat es irgendwie? 10 Millionen Downloads in der Woche oder so?
Ja, unglaublich.
Das ist einfach übertrieben, echt. Ei, 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 ei. So, was haben wir jetzt als nächstes? Ha! Phishing. Apropos dieses Security-Ding. Phishing-Seiten. Also ich kann mich nicht erinnern, irgendwann mal auf einer Phishing-Seite gewesen zu sein. Außer, dass ich quasi, dass irgendjemand, die mir verlinkt hat, gesagt, hier ist eine Phishing-Seite, aber nicht so über irgendwelche E-Mails oder so. Jedenfalls, ist ja auch ganz egal. Dieses SSL, dieses grüne Padlock, das ist eigentlich eine coole Sache. Und alle Leute lieben dieses Padlock, weil es heißt, es ist sicher. Dummerweise haben diese ganzen Phishing-Seiten das auch erkannt. Und deswegen haben quasi die Hälfte aller Phishing-Seiten jetzt das grüne Padlock, weil sie irgendwie über Let's Encrypt oder sowas sich ein Zertifikat geholt haben.
Ja. Markus, kannst du nochmal erzählen, wie war das mit diesem Web of Trust? Ja. Könnte man da nicht...
Genau, vielleicht haben wir da eine Lösung für.
Ja, aber so, das ist dann ja in so einem Web sind solche generierten Zertifikate, die sich alle gegenseitig erschuren. Die erschuren sich zwar gegenseitig, aber das ist dann eine Insel für sich. Das ist dann eine Subkultur. Hm. Es erschurt ja keiner der Erschurer, die an der Frostcon sitzen, dass einen von diesen Bots.
Warum nicht?
Weil die Bots auf kritische Fragen nicht richtig antworten.
Ach so, okay. Was fragt er so? Was ist deine, bitte lösen Sie dieses Capture. So, nein, oh, verdammt. Meine One Weakness. Das wäre auf jeden Fall sehr schön, wenn Capture Teil von diesem CA Cert Ding Assurance Teil werden würde.
Viel schlimmer ist, es beruft sich auf staatliche Ausweisdokumente.
Staatliche. Aber Capture wird schon
reichen. Ja, der Staat ist der Einzige, der die Identität gewährt. Also jetzt mal abgesehen von den philosophischen Themen, die
im Außen vorgelassen. Ja, wollte ich gerade sagen, ja. Also ich gewähre mir meine eigene Identität.
Rechtliche Identität.
Ach so.
Solange es nicht identitär ist.
Ey.
Jetzt.
Hör auf.
Böser Quer.
Übrigens, was ist... das heißt, du kannst zwei Identitäten haben, wenn du von zwei Ländern quasi einen Ausweis hast.
Ja, die doppelte Staatsbürgerschaft ist eigentlich eine doppelte Identität, wobei ja der zweite Staat, der die Identität ausstellt, in der Regel sich auf die erste beruft. Also insofern ist es halt, hast du eigentlich nicht mehrere Identitäten.
Aber was ist, wenn du parallel zwei Identitäten?
Ja, das passiert ja bei du James Bond Menschen und so. Wie nennt sich das? Geheimagenten.
James Bond Menschen.
Die,
ja, genau.
Schön.
Die kriegen
eine Gruppe
ja,
von Personen. James Bond Menschen.
Die kriegen ja andere Papiere und Zeugenschutzprogramme. Da kriegst du auch eine andere Identität. So läuft das. Und
das heißt, der Staat gewährt dir eine zweite Chance quasi.
Ja, bei Zeugenschutzprogrammen ist das so.
Das heißt, du kannst aber deinen alten Ausweis noch für anderen Shit benutzen. Dann.
Der wird dir in der Regel ja weggenommen.
Ach so. Aber was, wenn du Screenshot gemacht hast oder so? Nee, ist okay. Alles gut. Machen wir weiter.
Genau. Kurze Randnotiz dazu, zu diesem Identität und so. Es gab vor kurzem eine Diskussion zu Verimi und diesem digitalen Ich und den Identitätsprovider im Internet. Verimi ist eine Initiative der deutschen Wirtschaft oder von verschiedenen Akteuren aus der deutschen Wirtschaft. Eine Identitätsplattform fürs Internet zur Verfügung zu stellen. Und vor dem Kontext wurde, jetzt lass es mich nicht durcheinander schmeißen, in dem, wie heißt denn der Podcast, Netzpolitik.org ist das Blog und wie heißt der Netzpolitik-Podcast, der nicht von Netzpolitik.org ist, helf mir doch mal, Logbuch Netzpolitik. So, da haben sie vor kurzem in einer Folge über genau diese Identitätsprovider diskutiert. Das ist sehr hörenswert, weil es auch nochmal diesen Split macht, sehr schön dazu, Identität, wo kommt das her, wer gewährt dir die rechtlich gesehen und Autorisierung, also Zugriffsautorisierung und so. Das ist da
also
kurze
das hat
Randnotiz
nichts
dazu.
Mit World's First Blockchain Based VAAS Plattform zu tun.
Nein. Okay. Du brauchst keine Blockchain.
Das ist ja blöd jetzt. Verification as a Service steht übrigens VAAS, wenn man es nicht bewusst hatte. Also es hat nichts damit zu tun. Es sind andere Leute. Die haben wahrscheinlich ihr ICO durchgemacht mit 300 Super Millionen Euro oder so. Leider jetzt auch nichts mehr wert, dadurch, weil der Bitcoin so gesunken ist. Schade. Schade. Hier, Variable.net, Age Verification Solution for Mobile Phone. Auch was anderes, oder? Wie wird denn das überhaupt geschrieben?
Mit V, Verimi.
Ja, das haben wir fast gedacht. Und mit I oder Y?
Mit zwei I. Ganz
mit
deutsch.
Mit zwei
ganz,
I?
Ganz was? Deutsch. Du musst bedenke, als Unternehmen sitzt da.
Nee.
Die Deutsche Bahn, die Deutsche Bank, die Telekom, Daimler und Lufthansa drin. Noch Fragen?
Nee. Ich finde, sie hätten. Ach, nee.
Also es sind noch andere. Ich habe nur gerade die größten Namen da.
Das, also, na gut, alles klar. Ich mach das mal weg. Ey, deswegen habe ich es auch nicht gefunden.
Ich finde beeindruckend, wie viele andere du gefunden hast.
Nee, es war schlecht. Das war, also, es gibt Very Me ist quasi so ein Begriff, den kann man schon mal haben. Egal. Okay, alles klar, Very Me. Haben wir das auch? Genau, hier, nächstes Ding, ich habe das aus meinem alten RSS-Feed Like-Dings noch geholt. Und zwar, weiß nicht, ob ich schon drüber geredet habe, Sony hat so eine kleine PlayStation rausgebracht, damit man die ganzen alten PlayStation-Spiele nochmal spielen kann. Ist quasi so wie die Super Nintendo Konsole von Nintendo, nur halt von Sony. So eine kleine Box mit 20 Spielen drauf. Und lustigerweise verwenden die einen Open Source Emulator für ihre eigene PlayStation 1. Also PCSX Emulator läuft da drauf und die haben quasi sich nicht die Mühe gemacht, das Zeug irgendwie anständig zu machen oder so, sondern haben einfach gesagt, ja, wir nehmen so eine Armbox und machen irgendwie einen Emulator drauf und die Leute lieben das. Und dann ist schon fertig. Das ist schon echt ganz schön cool eigentlich. Ich nichts selber gebaut, einfach nur hergenommen.
Ist ja eigentlich auch okay. Also,
ja.
Weil klar. Was du ja willst, ist irgendwie dieses Packaging. Du willst das Ding einfach einstecken und es soll funktionieren. Und ob sie da dann irgendwie irgendein neues System drauf haben und das irgendwie dann einen Emulator draufpacken, was vermutlich einfacher für sie ist zu maintainen und so.
Wahrscheinlich noch die 20 ISOs, die sie bei Pirate Bay gefunden haben, haben drauf gedrückt, fertig.
Genau.
Oder bei archive.org.
Ja, das
muss ich mal sagen.
Genau so, wie man das haben will.
Weiß gar nicht, wenn wir jetzt auf archive.org verlinken, kommen wir dafür in die Hölle oder so?
Warum?
PSX.
Wenn wir dann archiviert werden, was passiert dann?
Nee, die Sache ist quasi, also ich habe gesagt, unter Umständen ist es möglich, auf archive.org ISOs zu finden. Und wenn wir jetzt dahin verlinken, sind wir dann böse?
Ja, links sind strafbar.
Ah, scheiße. Aber wenn wir rechts gehen, wie sieht es da aus dann?
Lass uns schnell weitermachen.
Okay, alles klar.
Skip.
Ich verlinke das nicht, vielleicht später verrechten, aber jetzt nicht.
Und zwar Golang.
Oh ja, News. Ja. Von der beliebtesten Programmiersprache jenseits von Java.
Echt?
JavaScript?
Alle Leute lieben JavaScript.
JavaScript ist eine Krücke.
Sag doch sowas nicht.
Was für eine Krücke? Die ist in allen scheiß Browsern drin, macht die ganze Zeit ein Trash.
Es ist eine sehr bewährte Krücke.
Alle Leute lieben diese Krücke.
Alle Leute lieben
so.
Go.
Ah.
Go.
Go, das go, Spiel. Go. Und jetzt.
Dieses Spiel, da wo der eine Roboter gewonnen hat.
Genau, wo Google so eine AI geschrieben hat, nicht?
Go das lang. Heißt, das Spiel ist eigentlich durchgespielt. aber Go, wenn der Roboter spielt, dann geht es ganz kurzes Spiel.
Ja, und man kann nichts erkennen, weil er die Züge so lang. Schnell macht.
Oh. Na gut, okay, erzähl mir mehr. Erzähl mir von Go.
Also haben sie sich überlegt, dass sie ja mit Go mal irgendwie in die Zukunft blicken müssen. Ja. Das war vor 2 Jahren. Hm. Und seit 2 Jahren haben sie jetzt fleißig Proposals gesammelt, was sie denn in Go 2 alles besser machen möchten. Und jetzt ist es Zeit, an diesen Proposals zu arbeiten. Und deswegen haben sie entschieden, dass sie einen Plan brauchen. Und dieser Plan wurde jetzt veröffentlicht. Und der beinhaltet, dass jetzt an den Einarbeitungen dieser Proposals, Aus- und Einarbeitung dieser Proposals gearbeitet werden soll, mit dem Ziel, dass sie dann im Sommer nächsten Jahres wahrscheinlich finally shortly after the repo freeze on May 1st, 2019, mit einer überarbeiteten Version Go von Go, die sie arbeitsmäßig die ganze Zeit Go 2 nennen, aber wahrscheinlich nicht den Go Namen to, behalten man. Wollen. Ja, das Go ist to. Letztendlich programmieren sie mit sehr viel Aufwand an einem Go to, ja.
Eines der wunderbarsten Features, die sich, was sich alle Leute wünschen. Wunderschön.
Genau, das heißt, entgegen der Schlagzeile, wie man sie auf Hacker News vielleicht hätte lesen können, nein, es ist nicht Go-To entschieden. Entschieden ist es schon, es ist aber noch nicht erschienen, sondern es wird sehr viel intensiver daran gearbeitet, als es nach Bekanntgabe der Erkenntnis, dass man darüber nachdenken müsse, das zu tun, getan worden ist.
Also beim ersten Mal wurde quasi nur entschieden, dass es ein Folgemeeting geben wird.
Nein, beim ersten Mal hat Russ Cox officially an einer Konferenz der GopherCon 2017 den Denkprozess darüber in Gang gesetzt, und seitdem wurden fleißig Proposals zusammengetragen, und Go stand ja auch seitdem nicht still. Die haben ja schon einiges an Weiterentwicklung erlebt.
Ist ja auch im Namen.
Ja.
Wunderschön.
Spannendes von der Front.
Spannend, spannend, spannend. Ja, also das heißt, sie haben bald dieses Killer-Feature von C auch implementiert. Und dann kann man es vielleicht auch einsetzen.
Welches Feature fehlt dir?
Go to, Mann.
Immer noch.
Badums. Badums. Okay, was?
Also sie das haben, jetzt, als sie den Blogartikel veröffentlicht haben, haben sie 120 offene Issues, die als Go-To-Proposals markiert sind, ja.
Okay, 100, wie viel?
120.
Das sind richtig viele.
Ja, die wollen sie jetzt halt reviewen und diskutieren und schauen, welche jetzt davon.
Jetzt wurde erst das Folgemeeting jetzt.
Ja, also der Punkt ist einfach, dass sie mit der Implementierung von GoTo durchaus in Kauf nehmen, dass es Language Changes gibt, die eben nicht an dem Compatibility Paradigma von Go 1 festhalten. Mhm. Deswegen macht es das
ja,
den
klar,
Prozess
halt,
etwas.
Ja klar, wenn du direkt in Memory springen kannst, ist es halt auch, also ich meine, das ermöglicht halt ganz andere
Das ermöglicht
andere Dinge
eine völlig noch. Neue Dimension von Exploits.
Ja. Und wenn man die erstmal alle implementieren muss, wenn man 170 Dinger da vor sich hat, die man alle braucht, ist natürlich schon cool. Ich finde es ein bisschen komisch, dass das so komisch gebatcht wird. Fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Batch-Job von irgendwie, weiß ich nicht, von deinem Warenhaltungssystem oder so, was dann jede Nacht einmal läuft. Nur halt,
meinst
dass
du,
es
dass
hier
das
alle zwei Jahre ist.
Ja, ich habe eher so beim Lesen des Blogartikels das Gefühl gehabt, dass sie jetzt wirklich seitdem er da diesen Gedankenprozess, wie sie das da schreiben, in Gang gesetzt hat, dass sie alles, was reinkam an Ideen, sortiert haben zwischen, das können wir jetzt machen, das nehmen wir jetzt mal auf, oder wir legen es mal auf Seite, das ist so ein krasser Change, das nehmen wir für die nächste Version vor. Ja. Und dass jetzt der Punkt gekommen ist, wo sie gesagt haben, jetzt wird langsam mal Zeit, dass wir nicht nur Sachen auf Seite legen, sondern dass wir wirklich dran arbeiten.
Okay. Aber es darf halt nicht so ein Debakel werden wie mit Python. Das ist echt, ja. das ist immer so ein gutes Negativbeispiel, wie how to fuck shit up, ja.
Auch Ruby hat es ja nur sehr knapp abgewendet bekommen, also da war es auch.
Also ich finde, das war immer kaputt, fast ja. Also jedes Mal, wenn du Ruby benutzt hast, sagst du, nee, das war aber jetzt nicht die richtige Ruby-Version, die du benutzt hast. Nee.
Ruby war ein super Drama, also.
Das ist immer noch. Nee. Also das ist ein Scheiß einfach. Also keine Ahnung, da wo ich es benutzt habe vor 4 Jahren oder so, da war auf jeden Fall riesiger Scheiß, ja. Und dann war es immer so, ja, nee, du kannst nicht einfach Ruby nutzen, brauchst RVM.
Unser Blog
Ruby Version Manager, weil ansonsten geht es alles nicht.
Ja, und wisst ihr, bei Java funktioniert das einfach.
Ja.
Bei Ruby. Bei JavaScript auch. Ja auch fast.
Fast.
Du updatest, dann funktioniert nichts mehr, musst alles fixen und dann funktioniert es wieder.
Ja.
Aber also, du musst es selber fixen, du hast keinen anderen. Du könntest dann quasi die ganzen anderen Maintainer fragen, ob du die Rechte hast, um irgendwie ihren Shit neu zu publishen in die letzte Version, die dann funktioniert.
Achso, unser Blog läuft wunderbar. Habt ihr Probleme
aber
mit unserem Blog?
Aber ich bekomme die ganze Zeit irgendwelche Vulnerability-Quatsch. Dass irgendwie Flat, wie heißt das, Pack-Dingens da kaputt ist oder so.
Rack.
Rack-Pack.
Flat-Pack.
Rack hatte letztens ein Issue.
Oh.
Schon lang geupdatet. Nee, habe ich letzte Sendung geupdatet.
In der Sendung.
Nee, vor der Sendung.
Hoho.
Hoho. Ja.
Und wie sieht GitHub jetzt anders aus? Ich finde jetzt nichts mehr.
Ah, ist echt traurig.
Sad. Hier, er schlägt mir. Was zur Hölle? Er schlägt mir Discover Repository Haskell Perl Serialization. Ja, das interessiert mich.
Warum nicht?
Benchmarks of Haskell Serialization Libraries.
Was suchst du überhaupt?
Keine Ahnung. Das ist so wie wenn Amazon dir vorschlägt, so, ja, möchtest du noch einen Fernseher kaufen?
Ja, warum nicht?
Ganz
nicht?
So passend einfach. Naja. Tja. Okay, alles klar. Was haben wir hier noch weiter? Das waren unsere News.
Nee, das waren sogar die Themen schon.
Themen sind wir auch durch.
Yep.
Sind wir bei Lesefu.
Ich habe kein Lesefu dieses Mal.
Ich habe nichts gelesen. Echt traurig.
Aber jemand hat was gelesen.
Ich habe was gelesen.
Erzähl mir.
Das stand schon lange auf meiner Liste von Dingen, die ich mal lesen will. Und ich habe ihn jetzt endlich mal so halb überflogen. Und das ist eigentlich ganz gut. Und zwar geht's halt darum, was wir heute auch schon so ein bisschen angeschnitten haben, warum Software halt irgendwie immer schlechter wird. Weil du halt gerade so Node-Pakete mit 10 Millionen Dependencies hast. Und weil du halt einfach immer Dinge wieder auf andere Dinge aufsetzt, ohne dir irgendwie Gedanken zu machen, was das überhaupt bedeutet.
Ja. Und nice. Die XKCD ist auch echt wunderbar, also. Ja. Das ist,
Hatte lustige Bilder, hat ungefähr 2 oder 3 XKCDs verlinkt und.
Das macht ihn gleich charmanter, muss ich ja sagen.
Genau. Und ist gut geschrieben, also. Ist eine Leseempfehlung.
Ja, genau. Sehr, sehr nice.
Und das zweite, was ich hier noch habe, ist von Cloudflare. Wo sie so ein bisschen erklären, wie RAM funktioniert, Dynamic RAM. Das mit diesem, wie diese Refreshs funktionieren. Und dass es überhaupt Refreshs gibt.
Ah, das ist diese 7 Mikrosekunden.
Genau, offensichtlich gibt es Leute, die sich noch nie überlegt haben, wie RAM funktioniert. Also ich weiß nicht, irgendwie.
Ich habe mir noch nie überlegt, wie RAM funktioniert.
Warum nicht? Hattest du nicht irgendwie so eine Ausbildung und Studium? Also ich habe irgendwie das Gefühl, wir hatten das in der Ausbildung, wir hatten das im Studium, wir hatten das irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich höre das schon zum 5. Mal, dass irgendwie, wie Dynamic RAM funktioniert, dass das halt irgendwie so Dinge reinschreibt und dass du die dann halt refreshen musst, weil sonst die Ladung verloren geht.
Ach so, ja, gut, aber. Das hört man halt nur so, aber man denkt.
Genau, man hört das schon sehr oft und irgendwann hört man einfach nicht mehr hin.
Ja, okay.
Ja.
Und ach, das ist dieses Ding, okay, alles klar.
Genau, und er ist hier ein bisschen in die Tiefe gegangen und so ein bisschen aufgezeigt, wie es jetzt halt so, du kannst ja nicht, es wäre ja nicht so schlau, wenn du zum Refreshen sozusagen den ganzen Memory anhältst und den mal refreshst, sondern es wird dann halt logischerweise in so Blöcken gemacht. Ja, und da hat das da ein bisschen durchgerechnet und hübsche Graphen. Wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, wie der RAM in eurem Computer funktioniert,
warum man den refreshen muss. Kann man es da nochmal lesen.
Genau, kann man es da nochmal nachlesen oder wenn man es schon fünfmal
ich glaub,
gehört
wenn,
hat.
Wenn du Informatik studierst, dann hast du das.
Dann solltest du das schon mal gehört haben.
Wirtschaftsinformatik studiert hast, vielleicht ist es da rausgefallen, dann kann man es dann hier nochmal nachlesen.
Lass uns schnell zum Meme mit der Woche kommen.
Ja.
Ich lasse es haben mit einem YubiKey.
Hä, genau. Warum ist das ein Problem?
Ich will halt nicht, dass es gibt ja zwei Möglichkeiten. Also diese großen YubiKeys haben ja einerseits dieses OTP, One-Time Password, und es gibt ja dieses Universal Second Factor, das, was viele, was du bei Twitter oder GitHub oder vielleicht auch Facebook oder so als Second Factor Authentifizierung angeben kannst. Und das geht zwar vermutlich irgendwie, es gibt auch Patches, aber die sind dann irgendwie based auf einer alten OpenSSH-Version und es gibt so irgendwie Dinge, aber ich habe so auf die Schnelle habe ich es irgendwie nicht hinbekommen, das so einzurichten, dass es funktioniert. Und
okay, also in Nixos gibt es die Option U2F Auth, was dann quasi in deine PAM-Service mit reingeht.
Genau,
da kannst du natürlich.
Es gibt das PAM-Modul und das scheint auch irgendwie zu funktionieren. Das Problem war, ich wollte es eigentlich auf OpenBSD machen und
dann ist PAM verloren.
Genau, das ist verloren.
Da kannst du leider noch wegwerfen und ein Linux installieren. Das ist quasi die einzige Möglichkeit, die du da hast.
Ja, ich glaube eben auch und das.
Ja. Das ist ja auch fair. Kannst mal dein System upgraden auf Linux.
Ist okay. Nee, ich habe ja ein Linux daneben stehen, also so ist es nicht.
Ist okay, dann kann man es da ausprobieren. Kann man quasi sehen, wie schön das wäre, wenn es dann auf diesem anderen Computer auch funktionieren würde.
Genau, und dann kann man es auf dem anderen Computer sagen, ja, und hier geht's halt nicht. Genau. Echt traurig.
Ich habe TOTP als Fallback für meine Server, wenn ich quasi Username Passwort habe, dann habe ich als Fallback braucht man dann immer noch diesen TOTP, quasi den Key.
Du meinst als
oder
Second
halt,
Factor?
Genau, den als zweiten Faktor für Benutzername und Passwort, weil mir das ein bisschen unheimlich sonst ist. Mhm. Und ansonsten halt SSH-Keys. Das ist quasi entweder so oder Fallback, Username, Passwort plus TOTP.
Achso, als cool. Fallback statt SSH-Key. Ich habe das ja, gerade eben genau. So verstanden, als Fallback, wenn jemand sein Username-Passwort nicht hat. Das hatte ich,
nee.
Ja, alles klar.
Nee,
jetzt
nee,
ist
nee,
Verständnis
das,
da.
Das,
ja.
möchte ich nicht. nee, schon Benutzername-Passwort plus dann den zweiten Faktor. Und das fühlt sich auf jeden Fall ganz anständig an. Das fühlt sich okay an, besser als sich dann irgendwo sein Passwort einzugeben und zu wissen, das könnte jemand anders irgendwie über deine Schulter geschaut haben oder was weiß ich. Oder du bist auf einem anderen Computer oder so. Dann ist das schon immer ein bisschen besseres Gefühl. Genau. So, haben wir das. Das ist dein Mimimi, okay.
Option. Genau, dann sind wir jetzt bei Pix.
Ja.
Und dem Foreign Function Interface for Bash.
Ah,
das
ja,
klingt
nice.
Irgendwie ein bisschen kaputt,
also
aber irgendwie auch
genau
lustig.
Richtig an. Ich sehe, du hast direkt erkannt, das kann nur gut werden. Also Foreign Function Interfaces, quasi C aufrufen direkt in deiner Programmiersprache und in dem Fall in Bash. Und dann kannst du quasi ein Foreign Function Interface in Bash bauen und wunderbar, das Beste, was, also eigentlich brauchen alle das, ja.
Warum?
Quasi direkt irgendwie immer C-Coin in Bash. Ist so ein bisschen so wie PowerShell, wo du dann auch direkt dein C-Sharp-Code coin kannst, ja?
Was ich mich halt echt frage, wenn ich hier so als Beispiel sehe, so HTTP-Daemon in Bash geschrieben, frage ich mich halt schon, warum man das dann nicht vielleicht einfach in C schreibt?
Da gibt's schon was. Da könntest du einfach ein Nginx nehmen und das willst du ja nicht. Deswegen. Hier, ich lese einfach ganz kurz die Kommentare, beziehungsweise hier. Here is what people have been saying about ctypes.sh, also diese Library. That's disgusting. This has got to stop. You've gone too far with this. Is this a joke? I've never knew the C could stand for Cthulhu.
Ja, das passt, glaube ich, sehr schön zusammen, ne?
Ich glaube auch, das passt ganz gut. Ja, direkt einfach C-Coin aus dem Bash. Ist einfach wunderbar, direkt Libraries einbinden. Beste Sache.
Auch beste Sache ist Do Not Track. Und zwar das Feature. Aber auch hier gibt es so eine interaktive Dokumentation, irgendwie von Arte und was ist denn das, Bayerischer Rundfunk und sonst noch irgendwie so Leuten, die haben ja irgendwie auch, ist irgendwie schon ein bisschen älter, aber ich bin irgendwie letztens drüber gestolpert und ist eigentlich echt cool gemacht. Über Privacy und Internet-Dinge und so. Im Prinzip so einfach als Videos, aber dann halt so mit interaktiven Elementen und irgendwie die Seite ist ein bisschen komisch und es funktioniert irgendwie manchmal nicht so gut.
Was bist du, Firefox oder was? Übrigens in Chrome.
Ja.
Ah, jetzt kommt sie da raus.
Tja.
Firefox. Okay, vielleicht ich verstehe, was du meinst.
Vielleicht liegt es am Firefox. Wer weiß das schon.
Es liegt auf jeden Fall am Firefox. Ich habe es auch.
Ich habe es nicht.
Ich würde es ein bisschen komischer.
Ich habe es nicht im Chrome ausprobiert. Aber
darf man auch nichts verboten.
Ich finde die Idee voll gut und es ist voll hübsch gemacht. Ich finde das gut. Dann... Was auch so ein bisschen in die Richtung geht wie Foreign Function Interfaces for Bash, ist Autoindex mit XML.
Ja, mit vor allem nicht einfach mit XML, ne? Mit XSLT.
Logisch. Also was? Lass mich erklären. Ihr kennt ja alle dieses Autoindex. Wenn ihr so ein Nginx habt, dann könnt ihr da ein Directory angeben und sagen Autoindex on und dann listet es die Files auf.
Alter.
Soweit, so gut. Jetzt möchtest du aber Dinge umsortieren. Sagen wir mal, soll halt irgendwie nicht so ein einfaches File-Listing sein, sondern das soll ein einfaches File-Listing sein und du willst es aber nach Datum sortieren oder so. Es geht halt einfach nicht.
Drückst du mal aufs scheiß Datum drauf?
Nee.
Doch.
Im Nginx? Nee.
Gucken wir mal. Ups.
Nee.
Download.binärgewitter.de. Bin ich jetzt auf meinen? Nee, stimmt, kann man nicht. Kann man nur so drücken.
Das ist einfach fertig, oder?
Nee, da brauchst du XSLT, auf jeden Fall, erzähl mir mehr.
Korrekt. Was du dann machen kannst.
Korrekt!
Was du dann machen kannst, ist, dieses Autoindex kann halt, Dinge.
Verschiedene Typen irgendwie.
Genau, verschiedene Autoindex-Formate. Da gehört XML dazu.
Ekelhaft, ey.
Da gehört, JSON dazu. Das heißt, du könntest dir auch ein, JavaScript.
JSON rauslassen.
Genau, du könntest vorne und hinten dann noch, gibt es auch ein Modul dazu, ein bisschen HTML, also ein Header und ein Footer im Prinzip, ranpappen lassen als statische Files. Und da könntest du dann irgendwie so dein JavaScript-Client, der das JSON passt, das da rauskommt. Oder, wenn du das natürlich richtig machst, dann nimmst du das als Autoindex-Format XML und dann kannst du nämlich ein XSLT spezifizieren, dieses Transformations-XML und dann kannst du dann da wieder HTML oder was auch immer bauen, was auch immer du lustig bist.
So sieht ungefähr die Hölle aus, ja.
Genau, und ich find's so gut, ich habe echt Spaß.
Hast du das jetzt gemacht? Willst du deinen XSLT-Dingens sharen oder so? Proprietäre Software, das wird ja ein bisschen dazu passen dann auch.
Ich hab's noch nicht fertig gebaut.
Oder also, ist es dir peinlich? Das wäre auch in Ordnung. Also.
Ich kann das dann auch sharen, wenn es fertig ist. Was wir halt haben, ist so Downloads mit so Versionen. Und die sind dann halt so Versionen wie 3.0.1. Und dann kommt halt 3.0.10 und 3.0.11 und die Sortierung ist ein bisschen albern, weil du willst ja irgendwie ja nach Version sortiert und nicht nach String sortiert. Und ich werde jetzt irgendwie...
Version Sort implementieren in XSLT.
Genau.
Perfekt.
Irgendwie sowas werde ich...
Kannst ja irgendwie direkt FFI mit einbauen oder so. Keine Ahnung, kann er dann eine Soap API callen oder keine Ahnung, was dann diese Sachen für dich sortet oder was.
Ja, ja, genau, der lädt sich dann irgendwelche anderen Transformations-XMLs aus dem Internet runter oder so.
Live
aus dem Internet.
Um deine Seite zu sortieren. Eine Seite von Dateien.
Auf jeden Fall finde ich das voll gut, dass das geht. Und das ist so ein Feature, ich weiß nicht, ob ihr euch... Ich glaube, man weiß einfach nicht, dass es geht. Und man überlegt sich das auch nicht.
Nee.
Und es ist eigentlich auch in Ordnung, aber es ist halt schon lustig, dass es geht. Und es ist halt genau richtig. Genau so soll es sein.
Genau richtig? Na, vielleicht ist es tatsächlich der richtige Weg, sowas zu tun oder auch nochmal drüber nachzudenken, dass manche Dinge einfach auf dem Server gerendert gehören. Ja, kann sein.
Ja, nee, überleg dir mal, was die Alternative ist. Die Alternative ist, du schreibst dir irgend so einen popligen JavaScript-Client, das halt irgendwie auch nur so meh, oder du musst halt irgendwie ein Nginx-Modul haben, das es dann in C macht. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht, dass man das mit XLST einfach bauen kann. Das ist schon okay.
Ich will jetzt nicht vertiefen, dass das nicht die einzigen beiden Alternativen sind, sondern ich lasse mich durchaus darauf ein, dass das mit XSLT okay ist, weil XSLT einfach, weil XML-Bashing so sehr in Mode ist, viel zu oft gebasht wird. Also XSLT kann einfach auch verdammt viel, wenn man sich auf formale Verarbeitung von Daten einlassen möchte.
Also ist halt eine scheiß Programmiersprache, aber es geht halt. Also du kannst mit dem Ding halt programmieren.
Kannst du damit programmieren?
Ist das, ich glaube, es ist Turing Complete, ja. Ich glaube schon.
XSLT Turing.
Also wenn ich sehe, was man damit alles machen kann, bin ich mir eigentlich fast
sicher. Universal Turing Machine in XSLT, ja, geht wohl.
Ja.
Kannst dir das Stylesheet runterladen, was es dann macht. Kannst du, keine Ahnung.
Also, ich sag nicht, dass es eine gute Idee ist, irgendwie, dass es das alles kann, aber.
Aber erst ab Version 2.0 ist XSLT komplett, aber noch nie.
Und die Version 2.0 ist wann rausgekommen?
Keine Ahnung, 2003 oder so, ist sicher. Ah, nee, ja. Keine Ahnung, wann das rauskam.
Dann ist so, also, ich sehe hier nur.
Das, es gibt ein Paper, was heißt XSLT Version 2.0 is Turing Complete. A purely transformation based proof.
Ja.
Steht aber irgendwie kein Datum zu.
Also auch selbst wenn du ein nicht Turing Completes XSLT hast, kannst du, glaube ich, sehr viel mit dem Ding machen. Mhm. Also gerade für das, was es halt gedacht ist. Und ich meine, eine Liste
gibt's
von
C-Types Files für XSLT, wie sieht denn das aus?
Hm?
Schon dabei sind.
Was war die Frage, Entschuldigung?
Ob es C-Types gibt. Quasi direkt C-Libraries callen in XSLT. Ich glaube, das ist ein guter Ansatz.
Du kannst das bestimmt über Bash oder so.
Kannst du Bash callen, was dann ist das?
Genau,
du hast dann deine C-Types called. Wunderbar.
Dein XML-Parser hat bestimmt irgend so ein Feature-Bug,
speziell
wo es direkt Bash, Feature. Also wo es direkt Shell ausführt. Ja. Da kannst du dann
musst
via Bash.
Musst nur deinen Buffer Overflow finden und dann kannst du direkt Bash callen.
So praktisch.
Oder lässt du auch direkt, kannst du auch direkt C-Code schreiben, dann, wenn du schon dabei bist. Oder Assembler in dem Fall. Ja, wunderbar. Genau. Ein anderer Pick. Die Deutsche Post kann für dich Faxe versenden. Kostenlos. Verrückt.
Was?
Ich kenne nur diesen
Service. Kostenlos?
Kostenlos! Und das bei der Post. Überleg dir das mal. Das ist total verrückt. Habe ich auch nicht gewusst. Aber geht wohl. Kostet genau 0 Euro. Ich glaube, du kannst irgendwie 20 im Monat versenden, oder wechselst dann deine IP-Adresse oder sowas, was ich. Ja, also, je nachdem, worauf die validieren halt. 20, jedenfalls geht das wohl, dass du, Monat. Dass
so
du,
so viel Faxe musst du zuerst mal haben, um zu versenden.
Ja, das, ich denke, so viel Anforderungen musst du erst mal haben, das stimmt, ja. Genau, also ich kenne auch nur diese Portale, wo du dann irgendwie, keine Ahnung, in den 3 Euro in die Hand drückst, damit die einfach den Shit für dich wegmachen. Aber hier geht's wohl einfach so kostenlos.
Voll gut.
Abgefahren.
Kann man da auch einfach PDF hinschicken und los?
Ja.
Voll gut.
Kannst sogar hier die E-Post-App für Smartphone und dann kannst du da direkt einen Fax von, keine Ahnung, E-Post-Brief und App. Nee, das geht ja nicht, es geht irgendwie anders. Okay, genau. Ja, also du schickst ja quasi PDF und die schicken das dann aber gleich weiter als Fax.
Voll gut.
Ich habe heute Morgen noch meine Fritzbox wieder dazu überredet, für mich Faxe zu versenden.
Nice, hätte es nicht machen müssen.
Kosten, aber warum tun die das kostenlos?
Ich verstehe es auch nicht. Wahrscheinlich wollen die irgendwie, ich weiß auch nicht.
Das
wahrscheinlich
ist doch irgendwie wieder nur so ein Rattenfänger-Ding.
Hier steht kostenlose Faxe versenden und empfangen.
Mit der E-Post-App können sie ausgefüllte Formulare
fotografieren. Ja, aber du kannst auch direkt von ihrem PC, also du brauchst nicht die E-Post-App.
Na, ich, was heißt die auch direkt vom PC? Das ist mit App doch viel einfacher. Dann kann ich, da kriege ich von meinem Energieversorger so ein Formular zugeschickt, fülle das aus, fotografiere das ab und schicke denen das zurück. Selbst dann, wenn sie das nicht per E-Mail annehmen wollen, sondern per Fax haben wollen.
Ja, das stimmt.
Voll gut. Aber ich erwarte die E-Post-App. Das macht mich schon misstrauisch. Das ist doch
alles, was von der Post kommt, das kann nichts Gutes. Außerdem haben wir so oft wie über die E-Post-Brief schon gelästert. Das kann nichts Gutes sein. Ja.
E-Post-App ist so gefühlt sehr nah dran an die E-Mail.
Das ist doch, das hat, ich weiß gar nicht, was ist da jetzt gerade der letzte Stand? Irgendwie das eine hat jetzt
alles
das andere
kaputt
überdingst oder so.
Das, ja.
Ich weiß gar nicht, welches man jetzt nicht mehr benutzen kann.
Hatten sie nicht kürzlich auch wieder so einen Security-Incident mit dem Personalausweis?
Kann ja mal passieren.
Whoops.
Das ist ja auch nur die Software gewesen. Immerhin ist nicht der Personalausweis kaputt. Das wäre echt unpraktisch. Ist doch so, Mann.
Ja, ach, das hätten wir, das ist ja so neu, das hätten wir quasi noch als Toten der Woche mitnehmen sollen. Forscher knacken Online-Funktionen vom Personalausweis vom 27.11. Es ist doch was passiert diese Woche. Es ist mir vorhin nur
Yay,
nicht eingefallen.
Stimmt jetzt, was du sagst.
Tja, schade. Hätte gut sein können, Freunde.
Tja, das ist, darum können wir keine tollen Sachen haben. Uiuiui. Okay. Ich glaube, wir sind durch, oder?
Ich glaube auch, ja. Wir müssen noch.
Nee, war doch schön. Wir haben auch gar nicht so lang gemacht. Nur 2 Stunden.
Wir müssen noch dieses, habt Spaß am.
Ah ja, der hier, der, ja, der macht gut, der Ingo 2 macht es.
Das kommt zusammen mit der formalen Verabschiedung. Wir müssen jetzt die gibt Zeremonie
es
einleiten.
Gibt eine formale okay. Verabschiedung?
Es gibt eine, was es gibt, ja. Erzähl mir mehr.
Kann man ja. Das über Bash irgendwie über ein Foreign Function Interface aufrufen?
Ja, kannst direkt
oder so?
die DNL callen.
Nein.
Nein, nein.
Keine nee, DLLs in diesem Podcast, bitte. Wir haben genügend
Habt
Stress.
Habt ihr leider schon eine per Fax geschickt.
Wir haben genügend Stress mit unserem Audio-Setup.
Ist auch schön, dass immer wieder anders kaputt ist. Muss man ja auch sehen.
Ja, es hat seine ganz eigene Schönheit, das stimmt. Also, in diesem Sinne, gehabt euch wohl, macht euch eine gute Zeit und habt Spaß.
Lasst euch nicht überwachen.
Achso. Am Gerät.
Aha.
Jetzt kommt's raus.
Sehr schön. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao.